murren sie. Das ist mein Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon in deinem Leben Heuchlern begegnet bist, ob du schon einen Heuchler gesehen hast, wie ein Heuchler aussieht. So, der so schleimt und nett und freundlich ist und sagt, lieber, Herr, tut es lieber oder Liebe und so weiter. Und dann kommen sie und dann kreuzigen sie sich. Dann spucken sie dich an. Dann verraten sie dich. Also, ich will Lebenshilfestückchen weitergeben. Zuerst jubeln sie und dann murren sie. Also, lasst uns das Geheimnis des Lebens verstehen. Ich muss euch vorneweg sagen, als junger Pastor in Stuttgart, war ich so richtig angefangen, voller Enthusiasmus, voller Begeisterung, und dann kriege ich eine Prophetie. Dann kommt eine prophetische Botschaft in Zungensprache und die Auslegung und sagt, mein Kind, und das habe ich mich angesprochen gefühlt, mein Kind, die dein Brot essen werden dich verraten. Und das ist meine erste Prophezeiung gewesen. Also ich habe die Gemeinde, war sehr enthusiastisch, und dann, die dein Brot essen, werden dich verraten. Ich habe gesagt, um Himmels Willen, was kommt auf mich zu? Und was ist passiert? Und ich will dir ganz kurz mein Zeugnis geben. Also es ist so erstaunlich. Und der Herr hat mir auch gleich irgendwie gezeigt, wer könnte mich verraten, die dein Brot essen? Und dann ist auch ein prophetisches Wort gewesen aus dem Alten Testament, eine hohe Weisheit und. Und es war ein Jesuitenpater, der auf mich von der katholischen Kirche angesetzt war, um mich auszuspionieren. Das habe ich nicht geglaubt. Aber der Herr hat gesagt, sei gewiss, also durch diese Botschaft, die dein Brot essen, werden dich verraten. Und was ist passiert? Der hat dann zum irgendwo eingeladen, Eis essen nach dem Gottesdienst oder irgendwie was zu tun. Und dann sagt er zu mir Sachen, die nur ich, meine Frau und vielleicht noch zwei Leute wissen. Aus meinem Studium in der Schweiz. Also praktisch, der hat schon spioniert. Der hat in meine Akten irgendwo geguckt. Und wie, weiß ich natürlich nicht. Also nur privaten Sachen, die dein Brot essen werden, dich verraten. Deshalb war ich immer vorsichtig mit privaten Sachen, Leute nach Hause zu nehmen, die ich nicht kenne, oder irgendwie auszugehen, etwas von mir zu erzählen. Ich greife an. Ich erzähle von mir viel. Das dürfen die Leute auch wissen. Und was sie nicht wissen dürfen und brauchen, das sage ich nur dem lieben Gott. Also, zuerst jubeln sie und dann murren sie, dann rufen sie, kreuzige ihn. Guck mal, dem Heiland ging es so. Der Herr Jesus, dem haben sie zuerst zugejubelt, Hosianna, 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 Halleluja und so weiter, und dann kreuzige ihn. Zuerst heilt er die Menschen, der Herr Jesus, zuerst segnet er sie, zuerst macht er sie gehen, zuerst macht er sie sehen, zuerst macht er alles Mögliche, und dann schlagen sie ihn. Und dann verraten sie ihn, die dein Brot essen. Und ich sagte dir vielleicht auch, vielleicht nimmst du das auch zu Herzen heute. Vielleicht ist auch irgendjemand in deiner Umgebung, der auf dich angesetzt ist, um dich fertig zu machen. Um dich zu zerstören, deinen Ruf zu zerstören. Die sind Schleimer. Im ersten Augenblick sind sie ganz nett und freundlich, aber dann irgendwo lassen sie die Katze aus dem Sack. Pass auf, mit wem du umgehst und so weiter. Das ist also schlimm. In dieser Welt, man möchte allen Menschen dienen, ich habe ein soziales Herz, ich habe sehr viel getan und so weiter, aber dann irgendwo so auf einen anzusetzen. Und später der gleiche Mann hat versucht, meine Freiversammlung zu zerstören, Polizei zu arrangieren, also Unruhe, Schlägerei während der Freiversammlung, also Leute bezahlt oder mit den Trillerpfeifen und dergleichen, alles Mögliche, um mir zu schaden. Aber Gott ist immer schlauer und Gott ist immer eine Nasenlänge weiter. Und Gott sitzt am größeren Hebel, also das nur nebenbei. Die dein Brot essen, werden dich verraten. Zuerst jubeln sie und dann murren sie. So, weißt du, auch hier in der Welt, in Deutschland, denke ich, zuerst einmal, weißt du, der deutsche Michel, der ist ganz brav und lieb, immer zahlen, zahlen, zahlen. Also, und dann nachher, dann ist es natürlich Hitler oder dann ist natürlich Nazi oder dann dergleichen. Plötzlich dann sind die Deutschen wieder die Bösen, aber zuerst sollen sie helfen. Du siehst ja auch auf der politischen Bühne, überall sollen sie helfen, sollen sie unterstützen, sollen den armen Griechen helfen, sollen den armen Spanier helfen, sollen den armen Italiener helfen, und dann nachher will man mit den Menschen nichts zu tun haben. Du bist gut als Moor, um deine Pflicht zu tun. Hast deine Pflicht getan, kannst gehen. Ich rede heute ein bisschen hart und ich möchte versuchen, dir die Sache verständlich zu machen. So ist auch die Kirche, die Gemeinde Jesu, die Urgemeinde auch ausgenutzt worden. Was glaubst du, warum lesen wir von der Kirche in der Bibel Hure Babylon? Wie ist die Kirche zu Hure geworden? Die Kirche hat den Menschen geholfen, den Menschen aufgenommen, jeden aufgefangen. Die Kirche war für die Menschen da. Die Kirche war für alle Menschen offen und diese haben dann ausgenutzt und die Kirche unterwandert. Und jetzt ist es die Kirche, die war ja keine Kirche, das war zuerst mal Braut des Herrn und ist zu einer Hure geworden. Wo lag der Fehler? Bei der Kirche oder bei den Leuten, die die Kirche unterwanderten, die alles von der Kirche wollten und damit auch nachher sich profilieren wollten über die Kirche? Wir lesen ja, und die Kirche, also diese Hure, zuerst gab sie Macht den Königen und Macht den Menschen und dergleichen. Sie haben Autorität bekommen, aus ihnen was gemacht. Die Kirche ist zu einem Selbstbedienungsladen geworden. Und dann ist es eine Hure nach der Bibel geworden, die dann allen diente. Und dann schimpft man auf die Kirche, dann schimpft man auf die Pastoren, dann schimpft man auf den Papst. Weißt du, aber zuerst einmal hat man das alles vor 2000 Jahren genützt und gebraucht und war gut. Und dann nachher kommen die Schmarotzer und schimpfen und sagen, die Kirche, wenn wir die nicht hätten gehabt hätten, hätten uns anders entwickelt. Der Weg des Christentums sehen wir auch schon beim Apostel Paulus vorgezeichnet. Da heißt es in 1. Korinther 9, 33 und 10, 33, ich bin allen alles geworden. Das ist eine große Gefahr, wenn man allen alles wird. Ich bin allen alles geworden. Und da heißt es, ich suche nicht meinen Nutzen, sondern den Nutzen aller, damit sie gerettet werden. Man will Menschen helfen. Und man soll den Menschen helfen. Und das ist göttlich und biblisch und geistlich, dass man Menschen hilft. Aber das wird ausgenutzt. Am Schluss schweißen sie mit Dreck auf dich. Deshalb, wenn jemand zu mir zur Beichte kommt, dann sage ich, willst du wirklich mir alles sagen und dann darf ich das und so weiter. Denn wenn ich dann dem die Beichte abnehme, also Sündenbekenntnis und, dann schlagt er mir am Schluss. Und dann sagt er, der weiß jetzt, weißt du, man hat Komplexe, weil einer von einem schon zu viel weiß. Deshalb, je weniger die Leute von einem wissen, desto weniger können sie einem schaden. Erzähl nicht alles, was du weißt, erzähl nicht alles, was du kannst, sondern behalte Sachen für dich. Zuerst jauchzen sie und jubeln dir zu. Und was sagt die Bibel? Undank ist der Welt Lohn. Schon was gehört davon? Die Korinther haben dann den Paulus, nachher der Paulus hat sich so eingesetzt, er ist allen alles geworden. Der hat für sie gebetet, Tag und Nacht, sie ermahnt, sie ermutigt, sie belehrt und so weiter, sich aufgeopfert in der ganzen Zeit, wo er in Korinth war. Und was machen sie nachher? Kriegt er sogar eine Ohrfeige. Also wenn ich den zweiten Korintherbrief lese, da gab es sogar welche Leute, die den Paulus geschlagen hat, dass er auf der Stelle umgekehrt ist, wieder weitergefahren ist. Sagt er, mit euch will ich nichts zu tun haben. Das war der Dank für den Einsatz in Korinth. In aller Liebe, studiert den Korintherbrief. Wir werden am Sonntag, jetzt Sonntagabend, unsere Abendbibelschule oder Gemeindebibelschule den zweiten Korintherbrief ausgeben. Und das ist der persönlichste Brief des Apostel Paulus. Er zeigt sein Herz, er war enttäuscht, er wollte mit den Korinthern nichts mehr zu tun haben. Er war im gewissen Sinne verbittert. Und mancher Diener Gottes, mancher Arbeiter im Reich Gottes ist am Schluss verbittert. Mancher Christ, der hat gedient, gegeben, gebetet, sich eingesetzt, ist am Schluss verbittert und sagt, guck mal, ich habe alles getan und was kriege ich als Danke, als Lohn? Undank ist der Welt Lohn. Der hat sich aufgeopfert, verzichtet, war selbstlos und dergleichen. Und dann lassen die Irrlehrer und die Sektierer, die dann in Korinth sich eingeschlichen haben, stürzen sich auf ihn wie Haie, wollen ihn zerstören, vernichten und sagen, der Herr Schmarotzer, dieser Paulus, der hat von den Korinthern nicht einmal Geld genommen für seine Predigten oder sich bezahlen lassen. Und jetzt haben sie sich aufgeregt, weil er kein Geld nimmt. Denn die wollten ja auch, dass sie Geld kriegen, wenn er das genommen hätte. Und deshalb haben sie ihnen kein Geld gegeben, weil Paulus auch umsonst gedient hat. Also, und dann dieses nutzlose Gesindel, das wird dann auf Paulus angesetzt und sagen, das ist ein Irrlehrer, der lehrt kein richtiges Evangelium. Wir sind die. Und dann kann er wieder gehen. Da wurde nicht einmal empfangen. Man wollte ihn gar nicht mal empfangen. In einer Gemeinde, da heißt es, der will mich gar nicht haben, der Gemeindeleiter. Aber durch den ist er zum Glauben gekommen. Durch den hat er Jesus kennengelernt. Paulus hätte den zweiten Korinther gar nicht schreiben müssen. Diesen Tränenbrief. So heißt er, dieser zweite Korinther. Und er hätte sich auch nicht ständig rechtfertigen müssen und sich verteidigen müssen oder sich hinreißen lassen zu etwas Nichtigem, zum Selbstlob. Ich habe mehr gebetet, ich habe mehr geglaubt, ich habe mehr gekämpft. Ich war, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, ich war da und ich war da in Gefahr und dergleichen. Er hätte das alles gar nicht sagen müssen, wenn die Leute ihn nicht so behandelt hätten. Wenn die Korinther seine Arbeit gewürdigt hätten, wenn sie vernünftig gewesen wären, weißt du, dann hätten sie den Paulus gewürdigt und gesagt, durch diesen Bruder sind wir zum Herrn gekommen, durch diesen Bruder sind wir ins Reich Gottes hineingekommen, durch diesen Bruder haben wir den Himmel erfasst und begriffen, haben wir Gott begriffen. Aber was macht er? Machen sie, kannst gehen, Bruder. Kannst gehen. Also praktisch abgewiesen. Zuerst jauchzen sie und dann murren sie. Aber das ist das Schicksal aller Heiligen. Willst du ein Heiliger werden? Pass auf, das ist dein Schicksal. Das ist das Schicksal aller, die Gott dienen, die Gott lieben. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Guck mal, die Leute schimpfen. Jetzt habe ich irgendwo unterwegs im Radio gehört, also man hat keinen Sommer und jetzt hat man so heiß, dass man nicht mehr aushalten kann. Die schimpfen über die Sonne. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne und dann schimpft man über die Sonne, anstatt dankbar zu sein, dass nicht alle Tage verregnet sind. Weißt du, die Heiligen, die bringen Leben, die bringen Gottes Gegenwart und die verkündigen das Evangelium, sie lehren und sie sind begeistert. Aber die Begeisterung, Leute, die heute über dich begeistert sind, sind vielleicht morgen nicht mehr über dich begeistert. Die schön über dich reden in deiner Gegenwart und sagen, ach Pastor, Pastor, Pastor. Weißt du, und dann überschlagen sie sich und brechen sich die Zunge noch dabei. Diese Leute sind dann, sobald du sie nicht mehr siehst, dann reden sie, also weißt du, also ich halte von dem Mann überhaupt nichts. Das letzte Dreck. So reden sie, so kritisieren sie und so versuchen sie, aber dir ans Gesicht, und das sind Heuchler. Und Jesus sagt, Heuchler werden das Reich Gottes nicht sehen. Oder Afterreden, das ist auch so ein Stück, was die meisten nicht mehr wissen. Was ist Afterreden heute? Überleg einmal, guck mal im Lexikon nach, was Afterreden ist. Weißt du, so hinterm Rücken reden. Weißt du, die reden, oh, unser Herr Jesus war so gut. Oh, wenn ich noch leben würde, ich hätte ihn nicht ans Kreuz gebracht. Wer weiß es? Die Begeisterung hält bei den meisten Leuten nicht lange an. Bis die finden es da irgendwo ein Haar in der Suppe, irgendetwas passt nicht, etwas gefällt nicht, kreuzige ihn. Und dann murren sie. Wenn man seine Aufgaben erfüllt hat, sollte man so schnell wie möglich gehen. Deshalb haben Evangelisten, die nur von Gemeinde zu Gemeinde gehen, verstehst du, sie predigen 3 Wochen, dann sind sie Ade, auf Wiedersehen und dann haben sie gute Zeit. Ach, der Bruder sowieso, wie gesegnet er war. Aber der Pastor, der 20 Jahre am Ort steht, oder der die Gemeinde leitet, oder der Älteste in der Gemeinde, oder Bruder in der Gemeinde und so weiter. Weißt du, sobald sich der Wind ein bisschen dreht, ach, was willst du? Bruder sowieso, aus Amerika. Paulus ist viel zu lange in Korinth geblieben, das war sein Problem. Lieber Bruder Paulus, du hast einen Fehler gemacht, dass du zu lang dort geblieben bist. Da, wo er nur kurze Zeit war, 3 Tage, das war alles okay. Da, wo er nur am Durchgang war, Thessalonike oder Kolossea oder sonst in Philippi, da war der liebe Bruder, unser Paulus. Die haben ihn sogar unterstützt finanziell, die Philipper. Da war er nur kurze Zeit da. Da waren nur ein paar Tage dort. Aber in Korinth, da war er viel zu lange. Da ist der Bruder Apollos. Auch in Korinth war ein starker Lehrer. Der war viel schlauer als Paulus, in aller Liebe. Der war viel schlauer. Der Apollos hat seine Arbeit in Korinth getan und ist gegangen. Hat sie irgendwo auch angelegt. Der eine sagt, ja, ich bin paulisch, ich bin apollisch und ich bin christisch und ich bin gar nichts. So haben die geredet. Dann ist Apollos gegangen und ist davon gegangen und nicht mehr zurückgekommen. Dann haben die Korinther versucht, ihn einzuladen. Bruder Apollos, könntest du zu uns kommen und uns wieder dienen, uns wieder lehren? Der hat gesagt, nee, danke. Sogar Paulus sagt, also Apollos wollte absolut nicht zu uns kommen. Er wollte nicht nach Korinth gehen. Der war gebrannt. Der hat sein Lehrgeld gezahlt. Der war schlau. Der ist nicht nochmals. Der sagt, die Welt ist groß, ich kann überall im Mittelmeerraum arbeiten, muss nicht extra zu den Korinthern dort gehen. Er wollte also nichts mit ihnen zu tun haben, er war schlau. Weißt du, er wusste, wie die Menschen sind und er war ein Gelehrter. Er war also, hat schon durchschaut die Sache. Durchschaust du die Situation, durchschaust du die Menschen, die dir so in deiner Umgebung sind, die Radfahrer, kennst du die Radfahrer? Das sind solche liebe Menschen, die so immer mit dir so Tandem fahren, so auch strampeln tun, als ob. Apollos wusste wahrscheinlich, was in Menschen wohnt. Und was wohnt in Menschen? Meine Bibel sagt, in Menschen wohnt nichts Gutes. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Von Jugend an. In aller Liebe. Paulus hat sich so bei den Korinthern aufgerieben. Lies mal 2. Korinther 12, 15. Und er nahm alles so auf sich und hat den Dummen gemacht und den Dummen, ja, sich als Dummer gebrauchen lassen, war im Gefängnis, deswegen hat wilden Tieren es vorgeworfen worden, hat sich verschwendet, Tag und Nacht, selbstlos gewirkt und gearbeitet und sagt, oh ja, und dann wollen wir dich nicht. Zuerst Halleluja und dann kreuzige ihn. Das war der Weg der Kirche, das war der Weg der Gemeinde, das ist der Weg jedes Dieners Gottes und jedem, der aufrichtig meint. Und wenn du aufrichtig meinst, wirst du diese Lektion lernen. Und das, die Prophetie, die mir damals gegolten hat, die gebe ich weiter, die dein Brot essen, die auf deine Kosten leben, die von dir profitieren, die werden dich eines Tages verraten. Die werden sich nicht gut zu dir verhalten. Erst nachher vielleicht am Schluss, ganz am Ende deines Lebens. Ach, das war köstlich. Apollos, kommst du und dienst uns wieder? Aber der wollte nicht mehr. Moses wollte die Kinder Israel von ihrer Knechtschaft aus Ägypten erlösen. Und hat sich eingesetzt. Weißt du, dann sieht er, wer ein Ägypter einen Israeliten schlägt, dann kommt und er schlägt den Ägypter. Und dann kommt er das nächste Mal auch wieder in so eine Situation hinein. Dann sagt er, wer bist du? Wer hat dir den Auftrag gegeben, hier so einzugreifen? Denk an den Ägypter von letztes Mal. Und der wurde sofort verdächtig als Mörder, musste fliehen, deswegen und 40 Jahre Wüsten leben, bis er wiederkam. Weißt du, wenn die Leute es nicht wollen, dann schickt der Herr die Seinen in die Wüste. Ich denke nur an die Geschichte, da war ein Pastor, der dann, ja, ich denke, dass er schon Gottes Gnade und Gottes Botschaft hatte. Der hatte nach dem Krieg, hat er gesagt, also Deutschland, nach dem Krieg waren sie teilweise offen und dann hat sie Deutschland wieder nach dem Krieg verschlossen für das Evangelium. Und es war ein amerikanischer Pastor und dann sagte, so spricht der Herr, Deutschland kriegt 40 Jahre Wüstenwanderung, weil sie das Evangelium nicht angenommen, wie sie hatten. Gott hat alles vorbereitet, alles gegeben. Und was ist passiert? In diesen 50er Jahren, dann kam erst nach 40 Jahren, in den 90er Jahren, die charismatische Gemeindeerneuerung, wieder eine neue Heimsuchung Gottes. Weißt du, wenn wir ablehnen, dann lässt Gott in die Wüste gehen, die Menschen. Und die machen die Pilgerschaft hier in der Wüste. Moses war 40 Jahre in der Wüste und musste einfach mit sich selber klarkommen. Was habe ich da falsch gemacht? Und dann erst mit 80 Jahren kommt er und fängt Gott wieder an, neu zu dienen. Also, zuerst freut man sich, dass jemand kommt, dann schreit man, Gott schickt uns einen Erlöser, der Erlöser ist da. Und dann sagt er, was willst du jetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du gestern den Ägypter da umgebracht hast? Und das war auch genauso mit dem gelobten Land. Sie sind ausgezogen und weißt du, mit Mann und Ross und Wagen hat sie der Herr geschlagen. Da singt die Miriam. Und die sind kaum drüben, 3 Tage nach dem Durchzug durchs Rote Meer, da kommen sie und schreien sie, Moses, warum hast du uns rausgeführt? Lass uns wieder zurückgehen nach Ägypten. Kein Wasser, oder das Wasser ist ungenießbar. Du siehst also, die sind noch nicht mal am Ziel, sie sind noch gar nicht mal weit gekommen. Und schon, lasst uns wieder zurückgehen. Zuerst einmal, man preist Gott, man lobt Gott und du siehst, wie schizophren der Mensch ist. Wie schizophren die Christen sind manchmal, die Gläubigen sind. Da preist man, dankt man Gott für etwas. Und weißt du, es kommt genau das Gegenteil manchmal, kommt die Schwierigkeit. Und dann sagt man, also warum habe ich mich bekehrt? Wofür und weshalb habe ich Gott so gedankt für das? Dann hast du Komplexe plötzlich. Lies mal, die Israeliten, die meckern und murren, wie sie dem Moses das Leben so zugesetzt haben. Oder Paulus hier, wir haben sie im Korinther das Leben zugesetzt, 2. Korinther 11, Vers 26 und so weiter. Was alles Paulus so alles auf sich genommen hat für die Gemeinde, für die Gläubigen, für Entbehrungen, für Hunger und Stress und so weiter. All die Wohltaten sind so schnell vergessen. Gott segne die Ex-DDR-Leute. Aber ich weiß noch, als dann vor der Mauer, was habe ich für Liebesbriefe vom Osten bekommen? Bruder, kannst du mir ein Tageslichtprojektor bringen? Kannst du mir nicht einen Kopierer bringen? Kannst du mir nicht Literatur bringen? Kannst du mir nicht das machen? Kannst du mir nicht das machen? Und ich bin immer mit einem Fuß im Gefängnis gewesen. Immer. Ich habe durch die Grenzen geschmuggelt. Und sogar Geschwister aus der Gemeinde schmuggeln lassen. Da haben wir eine alte Schwester gehabt, da sind zu zweit, die haben einen Koffer getragen, weil die alte Schwester und noch jemand zusammen, und da war eine Druckmaschine drin. Und die haben wir so hier über die Grenze geschmuggelt und so weiter. Also, wir haben schon Opfer gebracht. Und dann, nach der Wende, weißt du, wenn du vor der Wende dorthin gekommen bist, da saßen sie alle, die ganze Familie versammelt, Kind und Kegel. Und nach der Wende, wenn du die Leute gesehen hast, die grüßen dich nicht einmal mehr. Aber vorher die gelben Pakete, das war, der liebe Gott hat sie uns geschickt, der Herr hat dich geschickt. Und jetzt nachher, der Teufel schickt dich wahrscheinlich. Aber das war die Situation. Und ich bin echt frustriert über die Dankbarkeit der Christen, auch hier in Berlin, Ostberlin drüben. Und manche Leute, die wollten mit mir am Schluss nach der Wende nichts mehr zu tun haben. Oder wie war's am 9. November 89? Oh, Gott hat die Mauer eingerissen, Halleluja! Und dann, es gab keine blühenden Landschaften mehr. Oder man ist arbeitslos geworden, oder man kam in die Warteschleife, oder wie man das alles so nannte damals. Verstehst? Und dann hätten wir das alles gewusst, hätten wir gar nicht das herbeigesehnt. Du siehst also, zuerst jubelt man über die Wende, und dann ist die Katastrophe. So ist das Volk Gottes. Aber interessant ist auch, bei Jesus, zuerst Hosianna, das ist kaum eine Woche vergangen bei Jesus. Also Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und eine Woche später kreuzige ihn. Die Leute werden aufgehetzt da von dem Pöbel und auch aufgehetzt von den hohen Priestern und aufgehetzt von den religiösen Menschen. Und diese Menschen treiben das Volk in den Ruin, treiben sogar Jesus in den Ruin. Die bestechen sogar einen Apostel, geben Geld und sagen, verrate uns, wo sitzt er, wo kann man ihn gefangen nehmen? Und das Volk geht dem Teufel eben auf den Leib. Das Volk, Menschen, die nicht gefestigt sind, Menschen, die nicht fest im Glauben sind, die gehen den Medien auf den Leib, was die Medien sagen und was die Masse erzählt, was die Politik erzählt, was die Kirche erzählt, also ich meine die Religion. Zuerst rufen sie Hosianna und dann kreuzige ihn. Das ist der Mensch. Zuerst rollt man den roten Teppich raus, herzlich willkommen, bricht man Palmenzweige ab und wedelt man und so weiter für den Wanderprediger und dann gibt man den Fußtritt. Zuerst freut man sich, begeistert sogar das ganze Volk und dann, du siehst, wie das Volk schnell umgestimmt wird. Also, schau nicht auf die Stimmung. Also, ich möchte dich bitten, geh nicht auf die äußere Stimmung, was die Menschen sagen. Weißt du, die loben dich, die heben dich auf die Wolke Nummer 7, preisen dich und dergleichen, und dann brechen sie den Stab über dich. Dann brechen sie den Stab über dich. Dann kaufen sie falsche Zeugen, oder dann setzen sie sich mit falschen Leuten. Ich hab's gesehen. Ich hab's gehört. Und dann nur noch nach Gerüchte. Dann gehen die Menschen regelrecht nach Gerüchte, um Jesus fertig zu machen, die Diener Gottes fertig zu machen. Ich hab gehört, der Apostel Paulus, der Herr Matutis, und, was der alles so macht. Und die Schwester oder der Bruder sowieso, was die alle so machen, ich hab's gehört. Glaube, die so viel Gutes über dich reden, die werden nachher genauso viel Schlechtes über dich reden. Die dein Brot essen, werden dich verraten. Das habe ich mir gemerkt. Und das war vor 40 Jahren. Und das habe ich immer wieder erlebt. Es gibt überall Judas. Der Judas ist noch nicht gestorben. Der Judas hat noch nicht abgedankt. Im Gegenteil, die Judas, die haben sich noch vermehrt. Und das Interessante ist, und dieser Mann war ein Jesuitenpriester. Und das Interessante ist, immer wieder begegne ich Jesuiten, die mir da so schleimen und so lieb tun und so nett tun. Die mich einladen, die mich mitnehmen oder die mich beraten. Du könntest das so und so machen. Du könntest so und so evangelisieren. Du könntest dort und dort missionieren. Gib mir so gute Ratschläge. Weißt du, wie der Teufel kommt? Der kommt immer nicht als Belzebub. So einen Teufel gibt es nicht. Der Teufel kommt immer als Engel des Lichts. Immer, der beratet mich. Und auch dieser eine, den Gott mir da gewarnt hat. Ich habe gesagt, das ist interessant, ich höre dir zu. Und dann habe ich gesagt, Herr Matutis, Sie müssen mehr für Kranke beten. Es müssen mehr Zeichen und Wunder passieren. Gott muss mehr und mehr eingreifen. Und er hat mir gezeigt, wie man das missioniert und so weiter. Er hat mir so viel erzählt. Und er hat auch Theologie studiert und wurde da angesetzt. Er hat gesagt, du brauchst mir nicht sagen, wie ich dienen muss. Ich diene so, wie Gott mir gezeigt hat und wie Gott mich führt. Und nicht, wie ihr gerne hättet. Ja, ich vermittle dir, ich stelle die Kontakte her, ich habe da Kontakte zu dem und zu dem und zu dem. Du siehst also, die dein Brot essen, die schmeicheln und schleimen, werden morgen aber deine Feinde, deine Gegner, deine Widersacher sein. Die Leute, die heute so viel Gutes über dich reden, werden morgen dich verfluchen. Hör zu gut, versteh das, was ich dir sage. Denk nicht, dass ich dich beleidigen möchte oder irgendjemand in der Gemeinde beleidigen möchte. Jesus wusste, was im Menschen ist und hat mir den Auftrag gegeben, sag's es den Leuten weiter. Sag's den Leuten die Wahrheit, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, Leute, die heute dich in den Himmel heben, morgen fallen sie dir in den Rücken. Weißt du, die haben schon den Dolch irgendwo oder im Turban. Sie werden dir aus dem Weg gehen, sie werden dich nicht kennen, sie werden dich verdammen. Leute, die heute so nett sind und so freundlich sind. Und das alles steht uns in der Bibel zur Warnung. damit wir erkennen, was die Zeit ist. Die Ungerechtigkeit wird so überhand nehmen, sagt die Heilige Schrift, dass die Liebe bei vielen Menschen erkalten wird. Da bist du immer vorsichtig. Weiß ich nicht, ich muss so einen Panzer um mich bauen, so ein Schild, so eine Aura oder Fluidum oder was weiß ich da. Da muss ich etwas machen. Ich muss aufpassen, wie, wo, was passiert. Weißt du, hat sie Gott geschickt? Und selbst wenn der liebe Gott geschickt hat, manchmal denke ich, der Herr hat es so gefügt, aber diesmal, Gott hat Israeliten rausgeführt aus Ägypten und was erlebt dann der Herr selbst? Warum hast du uns rausgeführt, Moses? Gott hat ihnen so viel Gutes getan, hat sie reichlich gesegnet, sie wunderbar versorgt, hat sie ständig bewahrt auf jeden Schritt und Tritt und wie haben sie dann Gott behandelt? Und Gott hat ihnen nur Gutes gegeben, Manna, Tag für Tag, Wasser aus dem Felsen und war immer zuvorkommen, hat alle ihre Wünsche erfüllt. Und was haben sie gemacht? Sobald sie satt waren, haben sie vergessen, die Segnungen. Nietzsche hat einmal was Interessantes gesagt, also in einem anderen Zusammenhang, aber ich schreiße das Wort von Nietzsche aus dem Zusammenhang raus. Und er sagt, der, welcher Großes einem schenkt, der, der einem was Großes schenkt, findet keine Dankbarkeit. Denn der Beschenkte hat schon durch das Annehmen des Geschenks eine große Last, dass er gar nicht mehr danken kann und will. Der ist so mit dem Geschenk beschäftigt, dass er gar keine Dank hat. Und deshalb erwarte nicht Dank, sondern erwarte Undank. Viel mehr Undank in deinem Leben. Und wenn du Undank erwartest und dann vielleicht doch tatsächlich einer dir dankt, da freust du dich. Da sagst du, doch, es gibt doch noch wahre Menschen. Es gibt noch Lieblingsjünger Jesu. Undank, das ist eine harte Realität dieser Welt. Und ich möchte nicht, dass du resignierst. Denn, weißt du, unser Lohn kommt vom Herrn. Unsere Anerkennung kommt vom Herrn. Du bist noch nicht zu Hause. Und deshalb erwarte nichts anderes, dass die Leute dich so sanft behandeln. In England ein Missionar, der ist krank geworden auf dem Missionsfeld, musste seinen Dienst abbrechen und alles packen und nach Hause gehen. Und dann sitzt er im Schiff, das Schiff fährt ein in den Hafen, draußen spielt eine Blaskapelle, roter Teppich ausgerollt. Aber da wird der Teppich nicht für ihn ausgerollt, sondern da kommt ein Beamter, Staatsbeamter und geht auf diesen Teppich und dann wird der Teppich wieder eingerollt. Und unser armer Bruder steht auf dem am Dock, am Hafen. Und da ist nicht einmal einer, der ihn abholt überhaupt. Und hat zwei Koffer da und holt niemand ab. Und so traurig, für den spielt die Blaskapelle. Und für den rollt man roten Teppich aus. Und dann sagt, oh Herr, und für mich, dein Diener kommt krank, gebrochen nach Hause. Was hat der? Dann hat eine Stimme, ein Engel Gottes zu ihm gesprochen. Er sagt, mein Kind, du bist noch nicht am Ziel. Für dich ist noch kein Feierabend. Erst wenn es Feierabend ist, dann kannst du erwarten den roten Teppich und die Blaskapelle. Und da werden nicht nur Blaskapelle sein, da werden die Engel des Himmels spalier stehen. Und da war er so froh und er musste seinen Koffer heimschleppen. Nicht einmal jemand mit einem Karren wollte ihn nach Hause fahren oder bringen. Aber du bist noch nicht zu Hause. Es ist noch nicht Feierabend. Denk dran. Wenn Undank du als normal ansiehst, das ist das Ergebnis dieser Welt, der Sünde, der Ungerechtigkeit, der Lieblosigkeit, dann wirst du dich ganz anders verhalten. Dann weißt du, ich diene nicht den Menschen, ich diene Gott. Und dann wirst du eine ganz andere Einstellung haben zu den Dingen, dann sagst du, ja, komm, rutsch mir einen Puckel runter. Ich mach weiter. Dann lebst du ganz anders, dann nimmst du die Sachen auch ganz anders an und so weiter. Du lebst für die Ewigkeit. Dein Leben hat andere Prioritäten. Du sagst, ich diene dem Herrn. Und der Herr weiß jede Kleinigkeit. Und was sie tat, das hat sie für mich getan, sagt der Herr Jesus einmal in einem Fall. Dann tut man das nur zur Ehre Gottes und nicht mehr zu seiner eigenen Ehre, sondern zur Verherrlichung Gottes. Lebt man total anders. Von dem Augenblick, wo du weißt, das ist normal. Undank, das ist das Endergebnis dieser Welt. Dann ist es dir vollkommen egal, ob du abgeholt wirst oder nicht, ob für dich ein Auto zur Verfügung steht oder nicht, dann ist es dir egal, ob die dir danken oder nicht danken. Du tust deine Arbeit zur Ehre Gottes, du gibst, ob du da ein Dankschreiben bekommst oder Spendenquittung bekommst oder sonst was bekommst, du die gibst trotzdem. Du sagst, ich habe es dem Herrn gegeben. Ob du anerkannt wirst, ob jemand applaudiert, dann lebst du ganz anders. Und deshalb, wir müssen eines lernen, Undank ist der Welt Lohn. Paulus sagt, leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wenn du das weißt, alles, was wir tun, wir sind für den Herrn verantwortlich und ich muss meinem Gott Rechenschaft ablegen für mein Leben, warum das so mache und warum ich so mache und nicht so mache, wie die oder jener wollen. Weißt du, sobald du nicht mehr so handelst und so reagierst, wie die wollen oder der will, dann bist du gleich der böse Bub. Nicht mehr unser Pastor. Dann nimmt man jemand anders und Apollos wusste, also mit diesen Korinthern, lass lieber die Finger weg. Predigst, hast deinen Dienst getan, hast ihnen alles gesagt, was du sagen wolltest und jetzt gehst du woanders und dienst woanders. Weißt du, wenn du Gott dienst, dienst du von Herzen, wenn du richtig dienst. Die Frage ist, wie dienen wir Gott? Und am liebsten, damals, wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, lieber Gott, wenn das so gefährlich ist, der wird mich verraten. Der wird mich verraten, habe ich gedacht, nein, dann hat Gott mich wieder getröstet. Und dass wir einfach das Material zusammentragen sollen, dass wir einfach für den Bau, wir werden den Bau nicht fertig kriegen. Und niemand soll denken, dass wir den Bau fertig kriegen, das Reich Gottes, bis Jesus wiederkommt. Wir werden immer an der Baustelle sein und immer auf dieser Baustelle arbeiten. Aber der Tag X wird kommen, wo dann die Sache vollendet wird von ihm selber. Wo er daher die Sache in seine Hand nimmt. Wer das weiß, ich lebe für den Herrn, ich sterbe für den Herrn, der will nichts mehr von Menschen, keine großen Anerkennung, kein großen Lob. Der lebt viel bewusster, viel innerlicher, viel hingebungsvoll, denn er weiß, ich diene dem Herrn. Ich diene dem Herrn. Der überzieht auch dann gerne mal sein Konto. Der überzieht es. Und er opfert gerne, weil er weiß, ich mache das für den Herrn und mein Lohn kommt von ihm. Der investiert gerne, was er kann. Er sagt, ich werde mein Bestes geben. Das Beste ist gerade für meinen König gut genug. Ich werde mein Bestes geben. Aber wenn du für den Menschen lebst und nur für den Menschen arbeitest und nur für irgendwie für die Korinther dort dich aufopferst, dann weiß man nicht. Aber wenn du die ewigen Werte kennst, und deshalb kannst du auch, wenn du wirklich dem Herrn dienst, dann kannst du Druck ertragen, da kannst du Schwierigkeiten ertragen, dann du weißt, je mehr Druck in meinem Leben da ist, und ich sag dir, Christen müssen Druck ertragen, Christen müssen mit Druck leben. Weißt du, da wird auf dich so viel abgeladen, denn du weißt, je mehr Druck ich in meinem Leben habe, desto edler werde ich. Diamanten, was sind Diamanten eigentlich? Diamanten ist der letzte Dreck. Es ist Torf gewesen, ursprünglich. Diamanten waren ursprünglich Torf. Aber der atmosphärische Druck über die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen hat aus sie Diamanten gemacht. Und so auch Christen. Wir müssen Druck ertragen, Spannungen ertragen, mit Spannungen leben und mit Spannungen zusammenarbeiten. Und je mehr du Druck erträgst, desto herrlicher wirst du, desto fester wirst du. Und gibt es was Festeres als Diamanten? Einem fleischlichen Menschen ist es schwer, das Geheimnis Gottes zu verstehen und das Geheimnis der Ewigkeit zu erklären, weil es um die ewigen Werte geht. Wir leben hier nicht für diese Zeit, wir leben für die Ewigkeit. Der normale sterbliche Mensch, der sieht nur das, was vor Augen ist und er denkt, ist das wirklich alles? Aber mit deinen Sinnen kannst du nicht alles aufnehmen, nicht alles begreifen, nicht alles ergründen, da gibst du viel mehr. Also zuerst jubelt man dir zu, Halleluja! Und dann hinter deinem Rücken dummes Geschwätz. Und dann rennt man jedem Trend nach. Nein, ich habe noch jemanden gefunden, der noch besser predigt. Aber, und dann, wenn du dorthin gehst. Mein Vater hat so einen schönen Spruch gehabt. Wo du nicht bist, Johannes, da lecken Kälber Honig. Da ist das Paradies für dich. Und so weiter. Wo du nicht bist. Und wenn du dorthin gehst und dorthin guckst, da siehst du, dass es menschelt, dass es menschlich so geht, dass es noch viel schlimmer ist, als es da war. Du kommst von Regen in die Traufe. Und die Situation wird nicht besser, die wird noch schlimmer. Jedes Mal, wenn du denkst, also da, wenn ich mich verändere, ich dachte, das ist die Welt nicht besser, nicht in Ordnung, nicht schöner. Bleib, wo du bist und näher dich redlich, sagt Gottes Wort. Hungrige Hunde habe ich heute Morgen gelesen. Hungrige Hunde knurren, wenn sie nicht satt werden. Hungrige Hunde knurren, wenn sie nicht satt werden. In 4. Mose Kapitel 14, Vers 22, da ist die Rede von Israel. In 10 Fällen haben die Israeliten gegen Gott gemurrt. Weißt du, Gott hat 10 Segnungen ihnen gegeben, 10 Plagen über die Ägypter geschickt, sie wunderbar errettet und sie 10-mal murren sie gegen Gott. Warum hast du uns rausgeführt? Warum hast du uns hierher gebracht? Und sie wollen eigentlich wieder zurück ins alte Leben. Warum habe ich mich bekehrt? Warum bin ich Christ geworden, wenn ich das alles gewusst hätte? Und jetzt weißt du, ich sag's es dir, es wird nicht einfacher, es wird schwieriger. Und die dein Brot essen, hör zu, werden dich verraten. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Geschwister, deine Freunde, deine Verwandten. Und was steht denn in meiner Bibel? Dass Menschen Hausgenossen werden seine größten Gegner sein. Ich habe jetzt einen Fall, es rief mich ein Pastor, es sind zwei Brüder in derselben Bewegung, in derselben Gemeinde, und da rief mich ein Bruder an und sagte, kannst du vorstellen, der leibliche Bruder hat den anderen Bruder, der Pastor war in einer anderen Gemeinde, abgesägt und hat die Hände gerieben und gesagt, jetzt endlich ist er weg. Eigener Bruder, genauso wie es in der Bibel steht. Des Menschen Hausgenossen werden die eigenen Feinde sein. Der eigene Bruder sägt seinen leiblichen Bruder, weil er da irgendwie nicht in seinen Kram passt, immer vielleicht gesegneter ist, vielleicht besser ist, aber er hat eine andere Funktion, kann in der Bewegung was bewirken und hat einfach abgesetzt und hat letzten Sonntag zum letzten Mal gepredigt in seiner Gemeinde. Fertig gemacht. Brüder machen einander fertig, leibliche Brüder und geschweige denn geistliche. Das geht, du siehst also zuerst Halleluja und dann kreuzige ihn. 15 Jahre hat er die Gemeinde betreut und in der Gemeinde gedient und wurde von seinem eigenen Bruder abgesägt. Das ist die Situation. Weißt du, und dann wundert man sich, wenn das Reich Gottes nicht gedeiht. Dann wundert man sich, wenn man keine Erweckung hat. Dann wundert man sich, wenn der Heilige Geist nicht wirkt. Dann wundert man sich, wenn eine ganze Bewegung fast ausstirbt. Wenn solche Zustände in der Bruderschaft ist. In Hosea 9, Vers 10, da heißt es, ich fand Israel wie Trauben in der Wüste. Und sah eure Väter wie die ersten Feigen am Feigenbaum, aber hernach gingen sie dem Baal nach und gelobten ihm ihre Treue und nahmen ihn als ihren Liebhaber an. Ich sah, Israel war so gesegnet und dann hat Gott gesehen, wie die dann, nachdem sie im gelobten Land waren, dass sie den Baals nachliefen, dass sie den Götzen nachliefen und was weiß ich, wem sie alles noch nachliefen. Murren ist ein Skandal gegen Gott. Also zuerst einmal jauchzen sie und dann murren sie. So wie man jubelt und Gott verherrlicht, so hinterher beleidigt man Gott. So ist Israel gewesen. Und deshalb, die Kinder Gottes sind manchmal auch nicht anders. Weißt du, es sei denn, du bist ganz stabil in Gott, du bist ganz fest und unerschütterlich im Glauben. Wenn das der Fall ist, dann stehst du auch in der Krise, auch wenn mal nicht so ist. Wir müssen gehorsam sein, wenn wir die Segnungen des Herrn erlangen wollen. Und wir müssen den Herrn loben und wir sollen den Herrn lieben, egal wie die Leute uns behandeln. Und Gott dienen, ohne zu murren. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Die Sonne fragt nicht, ja, wollen die mich überhaupt? Bin ich zu heiß vielleicht für sie? Bin ich zu hell für sie? Verstehst du? Die Sonne geht auf. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Und manche sagen also, vor allem die Nachttiere, die Bösen, die Raubtiere, die ärgern sich, wenn die Sonne aufgeht. Aber die Kinder Gottes freuen sich, wenn die Sonne aufgeht. Murren wird nur aus Jubel, wenn man zuerst umgestimmt wird. Weißt du, zuerst jubeln, wunderbar. Also Murren ist nicht am Anfang, Murren ist erst die zweite Folge. Man hat zuerst gelobt, zuerst gepriesen, zuerst Gott gedankt. Und die nächste Stufe ist Murren. Meckern, nörgeln und so weiter. Dann haben die Leute plötzlich Stimmbruch. Haben sie Stimmbruch. Und zwar aus der positiven Stimmung wird eine negative Stimmung. Und jetzt muss man selber aufpassen, dass bei einem nicht passiert ist. Weißt du, wir sind immer so guten Mutes und dann läuft uns irgendwo eine Laus über die Leber. Und schon sind wir depressiv, niedergeschlagen, entmutigt. Und da irgendjemand stimmt uns um. Weißt du, das ist alles schon gut. Aber, du weißt ja, der Teufel kommt immer mit Aber. Der ganze Aberglaube besteht nur Aber. Weißt du, das ist schon recht, was sie da machen, dass sie beten, dass sie einladen, dass sie missionieren, dass sie taufen, dass sie für die Kranken beten. Aber! Und dann fangen sie an, was auszusetzen, versuchen dann irgendwie abzulenken. Aber! Murren kommt, wenn wir die Bibel falsch verstehen oder falsch auslegen. Die katholische Kirche hat jahrhundertelang gesagt, die Laien sollen die Bibel nicht lesen. Wenn sobald sie die Bibel lesen, verstehen sie die Bibel falsch. Und die Tragödie ist das, wenn du die Bibel nicht richtig studierst, dich nicht richtig auseinandersetzt, nicht den Heiligen Geist hast, wirst du immer Wort Gottes falsch verstehen. Da kannst du an jedem Bibelvers hängen bleiben und dann sagst du, also nein, was da in der Bibel drin steht, die widerspricht sich. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann dir so viel Stellen in der Bibel sagen, wenn ich ohne den Heiligen Geist lese, die ist voller Widerspruch. Aber wenn ich den Heiligen Geist habe, dann erkenne ich eine Wahrheit nach der anderen. Und es ist wichtig, dass du die Bibel liest, nicht im menschlichen Geist, nicht in irgendwie so im gelehrten Geist, sondern im Geist Gottes, der Heilige Geist. Murren kommt, wenn man die Weisungen Gottes ignoriert, wenn man die Urteile Gottes nicht versteht. Warum passiert mir das, was passiert ist? Und da kommt Murren. Zuerst, danke Herr für die Erlösung. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, der hat, das ist jetzt schon lange her, also Prediger schon über 40 Jahre. Und es war ganz am Anfang meines Dienstes. Der hat so Aushilfe gehabt, so eine Außenstation. Und dann fuhr er mit so, das war so Lloyd Alexander, so Plastikauto war das. Also wie Trabi so hier bei uns in der DDR früher. Mit so Wagen fuhr er. Und da läuft ein Hase rüber über die Straße. Und er bremst, überfährt den Hasen und nimmt den Hasen mit. Und erzählt in der Gemeinde, Geschwister, der Herr war am Sonntag nach dem Gottesdienst. Ich habe den Herrn gedient und hat mich mit Fleisch versorgt. Er hat den Hasen mit nach Hause genommen. Und preis Gott und so weiter. Ein paar Tage später, so vielleicht 14 Tage später, fährt die gleiche Strecke, wahrscheinlich war das der Kollege, läuft auch wieder ein Hase über die Straße. Und er muss bremsen, und was passiert? Das Bremsseil reißt. Und er fährt im Graben. Und dann sagt er, Geschwister, weißt du, der erste Hase war vom Herrn, und der zweite Hase war vom Teufel. Aber so ist der Mensch. Weißt du, sobald schwierig wird, sobald negativ wird, ist es vom Teufel. Sobald Widerstand kommt. Aber der erste Hase war vom Herrn, weil man den fangen konnte und mit nach Hause nehmen konnte und Fleisch gehabt hat fürs Wochenende. Wir murren, sobald es schief geht, sobald es irgendwas so nicht so ist, wie wir es gerne hätten, sobald es nicht nach unserer Meinung, nach unserer Pfeife geht, oder sobald Gott sagt, na mein Kind, pass auf. Und sobald er nicht alle unsere Träume und alle unsere Wünsche erfüllt, fangen wir an zu murren. Aber sonst ist er der liebe Gott. Der liebe Gott. Murren kommt immer, dass es uns einfach manchmal auch zu gut geht und zu wohl wird. Die Israeliten, die sagten, also muss man immer jeden Tag Manna essen, Manna morgens, Manna mittags, Manna abends. Die ganze Woche Manna am Montag, Manna am Dienstag. Manna, die ganze Zeit nur Manna, 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 Manna. Und so weiter. Es ekelte sie vor der Speise. Weißt du, viele Leute, Gott segnet und die murren auch, obwohl es ihnen so gut geht. Schau, Deutsche sind die Weltmeister im Nörgeln. Habe ich irgendwo die Statistik gelesen. Weltmeister im Nörgeln. Man kann an allem nörgeln. An die Politik nörgeln, an die Straßenzustände, an die Situation. Man kann an allem was auszusetzen. Mein Vater sagte mal, war ja Landwirt, war Bauer. Aber trotzdem, Bauern, ja, die sind manchmal sehr klug. Und er sagte, wenn du einen Hund schlagen wirst, du wirst immer einen Knüppel finden. Murren. Ihr seid murren, als sie dann hörten, wir sollen in das gelobte Land. Die haben die Früchte gesehen des gelobten Landes. Aber die haben die Früchte vergessen. Die haben gehört, was sie da erzählt haben, berichtet haben. Dort gibt's Riesenleute. Stellt euch mal sowas vor. Und wir sind wie Heuschrecken denen gegenüber vorgekommen. Und dann sagten sie, aber Herr, wir wollen nicht ins gelobte Land, da gibt's Riesen. Die wollten nicht die schönen Früchte, die haben nur Angst vor den Riesen gehabt. Und irgendjemand hat den Zweifel gesät und du siehst, wie das Murren entsteht. Irgendjemand verzapft eine Dummheit. Irgendjemand hat was gesehen und erzählt's. Und so breitet sich das wie ein Lauffeuer aus. Und dann heißt es, na, wir wollen nicht, wir können es nicht, wir werden es nie schaffen, wir sind so ganz klein. Da waren nur 10 Leute, die oder 12 Leute, die dort draußen waren und das angeguckt haben. Und die haben gesagt, nein, wir können nicht dort hineingehen. Unmöglich, unmöglich. Da muss nur einer sagen, weißt du, du hast eine Vision von Gott, eine Offenbarung von Gott und alle sind begeistert. Wir bauen ein Haus, wir bauen eine Kirche, wir bauen irgendetwas, wir unternehmen das. Halleluja. Und dann muss einer sagen, aber weißt du, dort sind Sümpfe. Dort gibt es Schwierigkeiten. Dort, die Nachbarn sind komisch. Aber wir bauen. Und dann verbreiten die so Gerüchte und am Schluss will die ganze Gemeinde nicht mehr mitmachen. Weil irgendjemand Dummheiten erzählt hat. Deshalb hör nicht auf die Dummheiten der Menschen. Wenn Gott dir was gesagt hat, wenn Gott dir was gezeigt hat, wenn Gott dir was offenbart hat, bleib bei dem, was du gelernt hast. Das, was Gott dir geschenkt hat. Und lass dich nicht auch umstimmen, wenn Krise kommt. Gott hat mal in einer Prophetie bei uns, in unserer Gemeinde mal gesagt, er hat gesagt, was du im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Was du im Geist geschaut hast, bezweifle nicht, wenn das Fleisch schwach wird. Bezweifle nicht, also in Krisen, was du im Glauben geschaut hast, behalt es. Behalt es und bleib da dran. Der Jubel verstummte da bei den Israeliten. Sie fingen an zu diskutieren. Und deshalb ist es ganz schlimm, wenn die Leute anfangen zu diskutieren. Also diese Klatsch- und Tratschstunden, das sind keine Gebetsstunden. Das sind, das, ja, wir beten. Verstehst? Nein, vergiss es. Bete im Geist. Bete in Sprachen, wo kein Mensch versteht, was du betest. Das ist das Allerbeste. Aber dann, ja, wir beten für Pastor Matthäus, wir beten für Schwester Matthäus, wir beten für Bruder Matthäus. Was weiß ich, was sie für alle beten dann nachher. Und wollen wissen genau, und versuchen dir die Würmer aus der Nase zu ziehen. Was das ist, das ist nichts anderes als Verrat, als dummes Gequatsche. In Sprachen beten, Gott anbeten. Der Heilige Geist weiß, was die und jene brauchen und nicht brauchen. Aber diskutieren. Weißt du, das wird so viel im Reich Gottes zerredet. So viel zerredet. Der ganze Segen, den Gott geschenkt hat manchmal in manchen Gemeinden, in manchen Kreisen und wo auch immer, persönlich lebt, das wird zerredet. Und da braucht man nicht mehr beten, da braucht man auch keinen Superstar irgendwo einladen. Man muss Mund halten, nicht murren. Weißt du, da wird zu reden, ja, weißt du, verstehst du das, erkennst du es nicht, begreifst es nicht. Der Jubel verstummte. Weißt du, man hat die Wege Gottes zerredet. Die Leitung des Heiligen Geistes hat man zerredet. Das fromme Geschwätz machte die Israeliten, so steht es in der Bibel, müde und träge. Das fromme Geschwätz. Sie haben die Lust verloren, weiterzugehen. Sie wollen zurück nach Ägypten. Hat Ägypten nicht genug Gräber gehabt? Sie wollten nicht mehr weiterkämpfen. Sie wollten nicht mehr weiter Gott vertrauen. Es wird zerredet. Ihr Leben, Leute, der Glaube an Gott wird vom Teufel zerredet. Und der Teufel arbeitet durch die Sektierer, durch die Irrlehrer. Das sind die Leute, die der Teufel zu dir bringt, durch die Quatschköpfe, durch Dummköpfe. Durch die redet der Teufel. Der Teufel ist kein gescheites Wesen, ist ein Dummkopf. Wäre er gescheit gewesen, wäre er bei Gott geblieben, hätte nicht gegen Gott rebelliert, hätte nicht so einen Streit angezettelt im Himmel, dass er sogar ein Drittel der Engel mit sich gerissen hat, hätte, verstehst du, er wäre still geblieben, aber nein, er hat alles zerredet. Engel, Gabriel, siehst du es nicht, was der liebe Gott da macht? Weißt du, man fängt Gott an zu kritisieren, wenn man murrt. Zuerst, und der Luzifer, weißt du, was der Luzifer war? Der war ein Anbetungsengel, der hat gesungen in den höchsten Tönen. Er hat mit seiner Flöte geflötet, getrillert, gepfiffen, geklatscht. Er ist der Musikant gewesen. Der Thronengel, der Anbetungsengel. Und dieser Engel ist derjenige, der jetzt hier auf dieser Erde so viel Unruhe anzettelt. Und die Menschen verführt und die Menschen verdirbt. Er ist, der die Christen durcheinander bringt, die Gemeinden durcheinander bringt und murren lässt. Weißt du, wenn der Mensch, der Gott anbeten sollte, Gott nicht anbetet, dann benutzt der Teufel ihn zum Murren, zum Kritisieren. Die größten Spötter sind diejenigen, die mal in der Gemeinde waren, die Gemeinde kennengelernt haben, die Jesus kennengelernt haben, den Heiligen Geist gelernt haben. Nur die können den Heiligen Geist auch lästern. Der nie was vom Heiligen Geist gehört hat, der kann sich auch nie an dem Heiligen Geist versündigen. Murren, das ist frommes Geschwätz. Und das ist das Murren, ist das Reden der Dämonen. Also kannst denken, was du willst, aber ich stehe dazu, kann das auch mit der Bibel begründet, aber so viel Zeit habe ich heute Abend nicht. Murren ist also die Sprache der Hölle. Wer murrt, der ist ein Werkzeug Satans. In aller Liebe, tut mir leid, auch wenn ich dich vor den Kopf stoße, der öffnet sich der Hölle und dem Verderben, wer murrt. Weißt du, das bringt nur Rückschläge. Murren bringt Rückschläge. Jauchzen bringt uns nach oben, Murren zieht uns nach unten. Was es auch immer ist, was es auch immer betrifft. Alle Israeliten, die murrten, die kamen nicht ans Ziel. Und alle Christen, die murren, kommen nicht ans Ziel. In aller Liebe, kannst glauben, was du willst. Sie bleiben auf der Strecke, die Wüste wird sie fressen, das Land wird sie ausspucken, so steht es in der Bibel. Sie haben sich selbst verdammt durch dieses Murren. Aus deinem Munde wirst du selig gesprochen oder aus deinem Mund wirst du verdammt werden. Wenn du lobst und jubelst und jauchst, den Herrn erhebst, positiv denkst, auch wenn's, und dankst vor allem, auch wenn da nicht viel ist, aber du dankst für Jesus. Du dankst, dass du leben kannst, dass du jeden Tag aufstehen kannst, dass noch Sonne scheint, dass noch das und das ist und so weiter in deinem Leben. Fang an, in Kleinigkeiten zu danken, dass du die Bibel hast, dass es noch eine Gemeinde gibt, dass du noch in die Gemeinde kannst, dass du noch laufen kannst, dass du nur gerade stehen kannst. Du kannst Gott danken für so vieles. Aber fang an, nicht zu murren. Und in dem Moment, wo du murrst, dann nützt dir die beste Medizin nichts. Kannst schlucken, die Tabletten, so viel du willst, wird dir nicht helfen. Das Murren zieht dich nach unten. Das Murren bricht dir das Rückgrat. Das Murren macht dich fertig. Also, pass auf, was du tust, was du sagst. Mit deinen Worten wirst du gerechtfertigt und mit deinen Worten wirst du verdammt. Und so viele verfluchen sich selbst, legen sich fest und kommen nicht mehr weiter. Verfehlen ihr Leben und dann ist ihr Leben Thema verfehlt. Verstehst du auch, wenn sie noch so viel reden? Und gerade die Murrer und Meckerer und Nörgler, die reden den ganzen Tag. Und wir müssen über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Überleg einmal, über jedes sinnlose Wort Rechenschaft ablegen. Und was wird es sein? So wie Gott über das Jubeln zu uns kommt, wenn du jubelst und dankst und Halleluja, klatscht in die Hände, ihr Völker. Und so, wenn wir das tun, so kommt Gott zu uns. Und wenn wir murren, kommt der Teufel zu uns, kommt die Hölle zu uns, kommt das Verderben zu uns, kommt der Untergang zu uns. Das ist hart, was ich sage, aber es ist wahr. Schau auf die Leute. Ich möchte, dass du vielleicht mal so in deiner Fantasie, jetzt muss niemand laut sagen, aber nur denken. Gedanken sind frei. Und du versündigst dich nicht, wenn du denkst. Du versündigst dich nur, wenn du redest. Aber versuch mal in deiner Umgebung festzustellen, gibt es Leute, habe ich Leute in meiner Umgebung, die positiv sind, optimistisch sind, zuversichtlich sind? Und schau die Leute, die murren, über alles schimpfen, über alles so durch Kakao ziehen. Und wie geht's diesen Leuten? Sind sie glücklich? Sind sie gesund? Wie fühlen sie sich? Weißt du, kein Mensch will mit diesen Leuten mehr zu tun haben am Schluss irgendwo. Sie sind bitter, sauer. Niemand kann ihnen recht machen. Nicht einmal der liebe Gott. Schau die Leute an. Geh mal durch deine Fantasie. Und die sind alle miteinander krank. Diese Nörgler, diese Murrer. Die haben einen Defekt irgendwo. Und vielleicht im ersten Augenblick nicht, da klingt es wunderbar, was sie da erzählen. Aber die verfaulen am lebendigen Leib. Wir verfaulen am lebendigen Leib. Ist hart, aber es ist wahr. Ich habe noch nie einen Murrer gesehen, der glücklich, zufrieden, erfolgreich war. Diese Murrer haben nie Glück gehabt. Nie Glück gehabt in ihrem Leben. Und je mehr du murrst, desto weniger Glück hast du in deinem Leben. Da verbaut der Teufel dir die Wege, damit du noch Grund hast, ihn zu loben. Aus dem Murren wurde dann eine Gehorsamsverweigerung. Du sagst, also ich will mit Kirche, Gott, Gemeinde, Pastor nichts mehr zu tun haben. Weißt du, da verweigert man sich. Da willst du dich aufgeben. Lasst uns zurückgehen nach Ägypten. Dann bildest du eine Clique, eine Gruppe und auf, wir gehen jetzt nach Ägypten zurück. Du kannst nicht zurückgehen. Weißt du, die Wüste wird dich fressen. Die Welt wird dich fressen. Und schau das Ende all dieser Murrer in der Bibel an, die gemurrt haben. Die Erde tat sich auf und verschlang sie. 4. Mose 14, Vers 4. Wir wollen in der Wüste sterben. Willst du in der Wüste sterben? Ich nicht. Doch je mehr sie murrten, desto größer wurde ihr Problem. Schau doch das Leben an. Studier mal das Leben. Beschäftige dich mit dem Leben. Beschäftige dich mit der Wirklichkeit. Je mehr man murrt, desto schlimmer wird die Sache. Weißt du, Worte sind Mächte. Die ziehen andere Mächte an. Andere negative Geister. Wegen ihres Murrens entzog der Herr all die Segnungen den Israeliten. Je mehr sie murrten, desto weniger haben sie gekriegt. Wer murrt, dem entzieht Gott die Führung. Wer murrt, dem erzieht er die Versorgung. Wer murrt, dem entzieht er die Gesundheit. Da steht in der Bibel doch, weißt du, in der Bibel steht alles drin. Wenn jemand murrt, du darfst murren, aber in jeder murre gegen seine eigene Sünde. Gegen sich selbst. Fang einmal gegen dich selbst zu murren. Dann wirst du vernünftig, dann wirst du richtig. Und dann fängt es an, dir gut zu gehen. Aber murre nicht gegen Gott und andere Menschen, die Gott dir in den Weg gestellt hat. Wer murrt, der bekommt die Segnung des Teufels, kriegt neue Schwierigkeiten, neuen Stress, neuen Ärger, neue Verluste. Das Leben verschlimmert sich, der Zustand verschlimmert sich, je mehr du murrst. Also, wenn du neu umstellen willst, dich neu einstellen und ausrichten möchtest, hör auf mit dem Quatsch. Mach Schluss, kehr um. Hör auf zu reden, Negatives über den Pastor, Negatives über die Gemeinde, Negatives über Geschwister, Negatives über die Gesellschaft. Weißt du, wir leben in Deutschland so gut, ich würde dich gerne mal nach Afrika schicken. Oder ich würde dich mal irgendwo ins dritte Weltland schicken. Da wirst du sehen, wie das da ist. Weißt du, als ich in Indien, ich habe in Indien in so viele Slums gepredigt, woanders auch natürlich, aber Indien ist mir so auffällig gewesen, Kalkutta und ja, Kalkutta ganz besonders. Weißt du, da predige ich dann, da komme ich in den Slum, da ist ein kleiner Junge, der freut sich mit dem Waschereimer und schützt sich rüber und freut sich, dass in der Hitze, dass er gewaschen ist. Also er freut sich über ein paar Tropfen Wasser. Und ich habe in ganzen Slums, wo ich war, ich habe nie traurige Menschen gesehen. Die Inder ziehen sich nicht schwarz an, die sind nicht depressiv. Weißt du, sie haben nichts und wenig, aber die sind glücklich. Die sind glücklich. Die wissen gar nicht, dass es was anderes gibt. Aber wenn du weißt, was so alles gibt auf dieser Welt, dann wirst du undankbar, unzufrieden und dann musst. Ich werde nie vergessen, als ich in den 70er Jahren in Jugoslawien damals war, irgendwo, und da komme ich in eine Familie, die waren sehr arm, 10, 12 Kinder gehabt, und wir kamen rein, die haben nur ein Wasserglas gehabt, muss ich vorstellen, so arm waren die, ein Glas, und die wollten uns bewirten, die haben ein bisschen Speck gegeben, ein paar Essiggurken und ein Brot, und dann steht der Vater, nimmt so wie bei uns beim Abendmahl, nimmt das Glas und dankt Gott, oh Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Er sagt, lieber Bruder, du warst noch nie im Westen, habe ich gedacht, so als er so gebetet hat, und so weiter, weißt du, aber der hat gedankt, weil er nichts anderes wusste, nichts anderes kannte. Er war zufrieden mit ein bisschen Speck, mit ein bisschen Gurke und ein bisschen Brot und für ein Glas Wasser. Aus dem haben wir alle miteinander getrunken, die ganze Familie, der ganze Tisch. Wie reich wir sind. Wenn du wüsstest, wie reich wir hier in Deutschland sind. Wir leben hier königlich als die Könige von damals. Wir haben eine Klimaanlage, wir haben Heizung, wir haben Mikrowelle, wir haben Waschmaschine, wir haben alles Mögliche. Wir müssen noch einen Knopf drücken, da geht schon alles automatisch bei uns. Wir leben königlicher wie die Könige. Unsere Infrastruktur stimmt. Aber stell mal vor, plötzlich haben wir gar keinen Strom. Du kannst nicht mal auf die Toilette mehr gehen. Verstehst? Die Spüle funktioniert nicht mehr. Der Kühlschrank. Verstehst? Stell mal vor, Strom würde ausfallen. Wir haben die Katastrophe. Da merkst du, wie Sachzwänge da sind. Und wie dankbar solltest du sein, dass wir noch eine Infrastruktur haben? Du solltest jeden Tag morgens auf die Knie gehen und sagen, Gott, danke, dass wir in Deutschland sind. Und ich möchte nicht woanders leben als hier. Schon Vorstufe zum Himmel. Beinahe. Aber nein, wir sind nicht zufrieden. Weißt du, der liebe Gott hat uns noch nicht alles geschenkt. Weißt du, wir wollen, dass automatisch die Türen aufgehen, Bett rauf und runter und so weiter. Murren. Da gibt es so ein Sprichwort, ich weiß nicht wo, aber ich versuche das zusammenzureimen. Je mehr er hat, je mehr er will, nicht schweigen seine Wünsche still. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. Weißt du, ein Mensch, nimm mal so die Menschen in deiner Umgebung, die so depressiv sind, die haben an allem was auszusetzen, und die haben auch an sich selbst zu viel auszusetzen. An die Gesellschaft, ans Arbeitsamt, ans Sozialamt, an Wohnungsamt und so weiter. Sie sind auch so undankbar. Und schau die optimistischen Menschen in deiner Umgebung an, die freudig sind, glücklich sind, gelassen sind, die das Wort Gottes kennen und sagen, ich halte mich an Gott. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und du merkst plötzlich, diese Leute sind ganz anders gepolt. Wer ständig murrt, wird mit der Zeit bitter. Wütend, ärgerlich, negativ, der entwickelt sich negativ und am Schluss will niemand mit ihm was zu tun haben. Am Schluss stichelt er und stachelt er und wird bissig, knurrt. Murren hat verheerende Folgen. Murren bringt Jesus ans Kreuz. Zuerst jaust man ihm, Hosianna! Und dann kreuzig ihn. Und das hat Jesus ans Kreuz gebracht. Murren ist Gott in Frage stellen. Murren fängt immer mit so faulen Ausreden an. Ja, ich muss arbeiten, ich kann's nicht. Oder ich muss dorthin gehen, ich habe einen Acker gekauft, muss angucken, oder ich habe jetzt Frau genommen, muss mal mit ihr mal ein bisschen zusammen sein, oder ich habe Auto gekauft, ich habe Ochsen gekauft und. Verstehst du, oder die Kinder fordern mich. Weißt du, wir haben immer so viele Ausreden. Und dann, ich kann's nicht. Aber wenn du etwas willst, keine 10 Pferde halten dich ab. Wenn du mal was willst. Und so fängt Murren an mit faulen Ausreden. Es fängt alles im Herzen an. Da, wo euer Herz ist, wird auch euer Schatz sein. Da, wo dein Herz ist, es fängt immer im Verborgenen an. Weißt du, du siehst nicht im ersten Augenblick eine Murre an. Aber wenn du ein bisschen länger mit ihm zusammen bist, dann merkst du, worüber er immer redet. Und Murren bringt die Plagen Gottes in unserem Leben. Dann kommen diese feurigen Schlangen, die uns stechen, weil sie gemurrt haben wie ein Manna, 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 Manna. dann gehen sie in die Verbannung, weil sie gemurrt haben. Weißt du, sie wollten nicht haben, ja, wir wollen nicht dem Herrn so folgen, wie er mich führt, aber Gott weiß, was der kürzeste, was der beste Weg für dein Leben ist und was das Beste für dich überhaupt ist. Für viele ist das Gefängnis, wäre das Gefängnis das Beste. Dann können sie am allerwenigsten sündigen. In aller Liebe. Murren ist ein Zeichen der Unzufriedenheit. Judas in seinem langen Brief, Vers 16, schreibt er, diese Menschen murren, mit ihrem Los sind sie unzufrieden und die nur nach ihren Begierden wandeln. Die Menschen sind unzufrieden, die nach ihrem Los, also wir sind mit ihrem Los unzufrieden. Deshalb, wir sollen zufrieden sein, was wir sind. Die Bibel sagt, wenn du Nahrung, Wasser hast und Dach über dem Kopf hast, sei dankbar. Fang hier schon zu danken an und murre nicht, dass du nicht in einem Palast wohnst. Wenn du treu Gott dienst, du wirst eines Tages im Palast wohnen. Und zwar im schönsten Palast überhaupt, was es im Universum gibt. In der Unzufriedenheit offenbart sich unser sündiges Fleisch, unsere Lust. In der Bibel heißt es, wir sollen nicht murren. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Dieses Murren. Gott, warum? Warum mich? Nimm doch die anderen. Aber warum mich? Aber weißt du, wir möchten überall bei jeder Hochzeit die Braut sein und bei jeder Beerdigung die Leiche. Immer so sehr wichtige Person. Aber nicht immer ist das Beste. So immer wichtig genommen werden. Aber sei zufrieden, dass du nicht so wichtig genommen bist, dass du nicht bei jeder Hochzeit die Braut bist. Und nicht bei jeder Beerdigung die Leiche. Es gibt so viele Gründe, warum die Menschen und worüber die Menschen murren können und tun. Doch, weißt du, wenn du die Menschen genau anschaust, das bringt nur Verlust und Schaden, dieses ganze Gemurre. Das ganze Gemurre. Mein Thema ist ja, zuerst jubeln sie und dann murren sie. Zuerst sind sie hell begeistert und dann sind sie hell entgeistert. Schau die Leute an. Die Mauer ist weg, Halleluja! Und dann, oh, lieber Honecker, bau die Mauer wieder auf. Die Massen jubeln, tanzten damals auf den Straßen, umarmen sich und küssten sich. Und dann kam die Ernüchterung, dann kamen die Ausgaben und Aufgaben. Und dann kam die Enttäuschung. Dann ist das alles ganz anders, als ich gedacht habe. Mit der Begeisterung sind die Israeliten genauso. Dann kam der lange Marsch, die Wüste. Und dann fingen sie an zu murren, 2. Mose 16, Vers 2 bis 3. Ach, wenn wir nur an unser Fleischtöpfe dachten, dann müssen sie ja kochen, dann müssten sie für Holz sorgen, dann müssten sie für alles sorgen. Hier hat der liebe Gott für sie gesorgt. Die mussten nur ihre Hände aufstrecken und die Wachteln einfangen. Oder morgens das Manna auflesen. Aber an unser Fleischtöpfe, da saßen wir. Fisch haben sie umsonst gekriegt in Ägypten. Begeisterung ist zuerst mal ganz da. Weißt du, und das ist es. Wir kommen in der ersten Liebe zum Heiland. Passiert genauso. Wir kommen aus Ägypten raus mit Ross und Mann und Wagen, hat der Herr den Teufel geschlagen. So stehen wir da und jubeln und danken. Ich bin frei von Alkohol, ich bin frei von Zigaretten, ich bin frei von Drogen, ich bin frei von dem, ich bin frei von dem. Der Herr hat mich frei gemacht. Und dann kommen Schwierigkeiten. Wo sind meine Zigaretten? Wo ist mein Schnaps? Wo sind meine Tabletten? Wo sind die Drogen? Verstehst du? Dann gehen wir wieder zum Alten zurück. In der Bibel ist, weißt du, die Bibel ist so ein schönes Buch. Ich mag die Bibel. Ich mag die Bibel. Da heißt es, was der Hund ausgespuckt hat, frisst er wieder. Was der Hund ausgespuckt hat, das frisst er wieder. Das ist Murren. Viele fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Das ist der christliche Weg des Menschen. Fangen im Geist an. Und dann kannst du dich nicht mehr steigern. Weißt du, du musst dich nicht steigern. Du musst nur mit Gott wandeln, mit Gott leben. Mit Gott gehen. Nicht nur immer Steigerung. Also, jetzt brauche ich wieder einen neuen Kick. So einen Megakick. Immer wieder, was mich so nach oben bringt. Weißt du, lebe mit Gott, wandle mit Gott. Sei kontinuierlich in dem, was du tust. Und ja, aber ich brauche wieder was Sensationelles. Da müssen ein paar Tote auferstehen. Vergiss es. Niemand wird gläubig, wenn da ein paar Tote auferstehen. Niemand wird gläubig, wenn ein paar Tote auferstehen. Jesus sagt, auch wenn deine Brüder wiederkommen und der Lazarus wiederkommt und so weiter, die würden nicht glauben. Sie haben das Wort. Sie haben Moses und die Propheten, sie sollen an diese glauben. Ja, aber Abraham schickt doch den Lazarus zu meinen Brüdern. Nein, sie haben das Wort. Ja, aber da passiert nichts Außergewöhnliches. Du weißt, wenn eine Leiche da kommt. Guck mal, als Lazarus auferstanden war und dann kamen die Juden und befragten den armen Lazarus, die wollten sogar den steinigen, nur weil er mal wieder lebendig geworden ist. Weißt du, zuerst freut man sich, begeistert sein, Lazarus lebt, und dann wollen sie ihn wieder killen und umbringen. Viele fangen also mit Jubel an und mit Murren hören sie auf. Weißt du, sie kommen nicht mehr, sie können sich nicht mehr steigern in ihrem Jubel. Und dann wird die Hitze zu heiß, die Anfeindungen kommen, dann werden sie mal entmutigt, kommt eine blöde Fliege da irgendwo wieder, so ein dicker Brummer. Man fängt an zu murren. Die Mittel gehen aus. Das Brot und Wasser ist aller. Und immer wieder das Gleiche. Weißt du, und genau das ist, wo die Kinder Gottes anfangen zu murren, wenn immer wieder das Gleiche passiert. Immer wieder. Ich komme zum Heiland, ich rede mit dem Heiland, gehe in den Gottesdienst, gehe wieder nach Hause. Und so weiter. Weißt du, aber sei froh. Guck mal, du hättest ja schon sterben können. Du wärst schon längst tot. Aber Gott hat dich bis heute gehalten. Und deshalb, wenn du in den Gottesdienst kommst und wieder nach Hause gehst, das ist doch Gnade. Ich habe einmal eine 90-jährige Frau besucht in Stuttgart, also als ich dort Pastor war. Und dann sagte, Bruder Matutis, ich will Gott danken, dass ich noch jeden Tag aufstehen kann. Und da dankt sie, ich war noch junger Pastor, und ich habe gedacht, was, die dankt, dass sie jeden Tag noch aufstehen kann? Ist es Gnade, wenn du jeden Tag aufstehen kannst? Da solltest du jubeln und sagen, danke Jesus, ich darf noch jeden Tag aufstehen, kann mein Geschäft machen. Man muss mal nicht auf die Toilette tragen, da kann ich noch selber hingehen. Stell dir mal vor, bin noch kein Pflegefall, ich kann auch selber hingehen. Du kannst Gott danken. Luther hat einmal einen schönen Spruch losgelassen, das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Auch ein Gedanke. Das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Und dann sagt er weiter, nicht gesund sein, sondern gesund werden. Das ist das christliche Leben. Nicht Ruhe, sondern Übung. Das ist das christliche Leben. Die meisten Leute stellen sich was Komisches vor unter Christ sein. Fromm sein, nein, fromm werden. Wir werden erneuert von Tag zu Tag. Jeden Tag passiert ein Wunder an mir. Ich weiß nicht, ob es bei dir so geht. Also die Fingernägel wachsen mir, Haare wachsen mir. Da gehen mir die Haare sogar noch aus und kommen immer wieder frische. Und dann denke ich, lieber Gott, du hast die alle gezählt. Du hast Grund zum Murren, aber auch zum Loben und Danken. Und du solltest mehr die Anlässe nehmen, Gott zu loben und zu preisen. Das Wesen des christlichen Lebens ist nicht Statik, sondern Dynamik. Das Wesen des christlichen Lebens ist nicht Beharren, sondern Bewegung. Und danke Gott, wenn du dich bewegen kannst, wenn du noch ins Geschäft gehen kannst, noch arbeiten kannst, noch eine Arbeit findest überhaupt. Hast Grund zum Danken, dass du weiterkommst, dass du durch diese Welt gehen kannst und Gott loben und preisen kannst. Und viele ermüden so schnell. Und, ach, weißt du, mit den Riesen, da will ich mich nicht anlegen. Und genau das ist, wo dein Glaube stark wird. Indem du dich mit den Riesen anlegst, mit den Problemen anlegst, wenn du aus deinen Problemen Projekte machst. Aber Gott, mein Leben ist mir viel zu schwer. Nein, der Herr legt uns eine Last auf und er hilft uns auch tragen. Und wir sollen das Geheimnis Gottes kennenlernen, voll Heiligen Geistes zu sein, dann wird aus unserem Leben was. Die Gläubigen brauchen den Heiligen Geist, um zu durchhalten, um auf diese Lobe- und Dankwelle und der Segenswelle draus zu sein und weiterzumachen, zu jubeln. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht jubeln. Da wirst du ein Meckerer, nach kurz oder lang. Man soll nicht im Glauben anfangen und dann im Zweifel aufhören. Das ist nicht der Wille Gottes, sondern wir sollen begeistert sein bis zum Schluss. Wir sollen handeln, bis er wiederkommt. Aktiv sein im Glauben, nicht passiv. Gott hat keinen Gefallen an den Flüchtlingen, also ich meine, die geistlich fliehen. Hebräer 10, 38 oder Habakuk 2, Vers 3 bis 4. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Hör zu, aus Glauben wird er leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Und Murren ist zurückweichen, Murren ist zurückgehen, Murren ist aufzugeben, Murren ist Resignation. Resignation ist, ich trage mein Schild wieder zurück oder meine Position. Ich will das nicht mehr alles. Ich ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück. Das ist Murren. Du musst gar nicht große negative Sprüche machen, aber meine Seele wird kein Gefallen an solchen Menschen haben. Und deshalb, ist das Wohlgefallen auf dein Leben oder nicht? Du kannst murren, Oder du kannst jauchzen. Meine Predigten, die wollen die Menschen ermutigen, damit du auf dem Weg bleibst, damit du weiter ermutigt bleibst und damit du andere noch ermutigen kannst. Weißt du, du kannst, wenn du entmutigt bist, wirst du noch andere auch entmutigen. Du wirst andere anstecken. So wie du mit Jubel und mit Jauchzen andere anstecken kannst, so kannst du auch mit Murren und Meckern und Nörgeln und Kritisieren die Leute anstecken. Und manche sind angesteckt von diesem Virus. Die merken es bloß nicht mehr. Dann redet man über alles und dann kommt man, weißt du, ich kenne diese Frommen und ich halte nichts von diesen lieben Heilandschristen. Halt nichts, absolut nichts. Ich halte nichts von lieben Heilandschristen. Weißt du, da redet man über den oder über den oder über den und dann kommt man, ich habe eine liebe Schwester gehabt in Heilbronn und dann hat sie immer so ganz nett gesagt, und lasst uns jetzt alles unter das Blut Jesu bringen. So ein Quatsch. Man muss die Zunge halten und dann braucht man nichts unter das Blut Jesu bringen. Verstehst? Die Zunge halten. Ja, aber zuerst mal, ja, die hat über alle in der Gemeinde geredet. Und über alle was gewusst. Weil sie bei den Leuten auch geputzt hat und gearbeitet hat und so weiter. In so manches Haus reinkam. Der hat von denen gewusst. Weißt du, der hat von dem Haus in das Haus getragen. Von diesem Haus in das Haus getragen. So Nachrichtenvermittlung. Christliche Nachrichtenvermittlung. Oder frommer Infodienst. Aber meine Predigten sollen Menschen ernüchtern. Pass auf. Kleines Auge, was du hörst, was du siehst. Und ich will einfach Hoffnung weitergeben. Und dass dir niemand Jesus ausredet. So schnell kann uns der Herr Jesus ausgeredet werden. Dass du vom Thema abkommst, dass du redest nur von dieser Sache und bist nur mit dieser Sache so verrannt und verbrannt und so weiter. Und da wird dir die Gemeinde ausgeredet, da wird der Himmel dir ausgeredet, da wird dir alles ausgeredet. Da sagst du also, wenn der da hinkommt, will ich nicht dorthin. Aber im Himmel werden Sünder sein, die durch Jesus Christus geheiligt und gereinigt wurden. Also du musst darauf gefasst machen. Ich bin hier, um dich zu ermutigen. Und damit du auf das Wesentliche schaust, nicht auf die Fehler. Jeder Mensch hat Fehler. Jeder hat eine krumme Nase und jeder hat abstehende Ohren und jeder hat einen Puckel, wenn du genau hinguckst. Verstehst? Niemand ist perfekt. Und deshalb, du sollst nicht auf das Äußere schauen, sondern auf das Herz eines Menschen schauen. Und dann hast du weniger Grund zu meckern und zu murren. Dann fängst du mit dir selber. Weißt du, wie heißt es in der Bibel? Was bist du Schalk? Oder, und so weiter. Du siehst den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Guck mal die Leute an, die über andere reden. Wie viel Dreck am Stecken die haben. Aber die finden den Splitter in seines nächsten Auge. Aber ich ermutige, hör auf zu murren. Und konzentriert sich auf das Wesentliche, auf das Wichtigste. Schaffet mit Furcht und Zittern eure Seligkeit. Tut jeder zu viel zur Arbeit mit sich selber, dass er keine Zeit hat für andere. Weißt du, wenn wir nicht für Gott arbeiten, beschäftigt uns der Teufel. Wir sollten anfangen, für Gott zu arbeiten, dann sind wir immer beim Jauchzen, beim Danken, bei, ja, positivem Reden. Und zuerst mal Jubel und Jauchzen und dann wieder Murren. Das ist wetterwendisches Christentum. Weißt du, so, ja, heute ist das Wetter schlecht. Also wetterwendisch. Aber damit kommst du nicht weiter. Wenn du dich nach dem Wind richtest. Christen sind Linienschiffe und keine Segelschiffe, die nur nach dem Wind gucken. Die fahren, ob Wind draußen ist oder nicht, ob Sturm draußen ist oder nicht. Linienschiffe gehen. Die sind so Fährschiffe, die bringen noch andere rüber. Sei ein Realist. Sieh die Dinge, wie sie wirklich sind. In dieser Welt gibt es so viele Schwärmer, fromme Schwärmer. Die schwärmen immer wieder, ach, dort ist jetzt wieder, da brennt's Feuer. Weißt du, wo Feuer eigentlich brennen sollte? In deinem Herzen, in meinem Herzen, in unseren Herzen. In uns muss das Feuer Gottes brennen und nicht dort und dort und dort und dort und dort. Ich danke Gott für meine Führungen. Ich danke Gott. Ich habe nichts mit Schwärmerei. Weißt du, ich bin so froh, dass ich nicht in eine Gemeinde reinkam, wo die Leute geschwärmt haben. Die haben gesagt, das Wort, Bruder, du musst das Wort lesen. Das Wort ist deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Weg. Die haben nicht gesagt, du musst voll Heiligen Geistes sein, Hände hoch in Sprachen beten. Im Gegenteil, das ist alles vom Teufel für dich gewesen. Aber das Wort, am Wort bleiben. Oh, weißt du, immer wieder in jeder Predigt ist man mit dem Wort zusammengestaucht worden. Das Wort sagt, das Wort, das Wort. Das höre ich, im Schlaf habe ich zeitlang sogar gehört. Das Wort. Und mir schreibt der Pastor, als er mich tauft nachher, wie wird ein Jüngling, mein Taufspruch, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an das Wort Gottes? Verstehst? Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ständig überall hat mich das Wort verfolgt. Das Wort. Weißt du, du kannst murren, meckern, aber ich habe Zeit lang mit dem Wort Gottes mich auch gestritten. Ich habe gesagt, warum, lieber Gott, warum hast du das in der Bibel geschrieben? Wäre so einfach, wenn das nicht drinstehen würde. Oder manches, was ich gebraucht hätte, stand nicht in der Bibel und was ich nicht brauchte, stand in der Bibel. Aber wie, was soll's? Wenn es mal nicht so ist, wie ich gerne hätte und so weiter, wenn ich manchmal Stationen durchlaufen musste, wo Krisen gab, wo es windstill war und so weiter, Durchstrecken durchmachen musste, dann habe ich immer wieder aufgepasst. Aber immer wieder war eine Stimme da. Gib's auf. Und guck mal, wie geht's bei denen? Wie geht's doch den Gottlosen so gut? Und dir, frommer Bruder, wie geht's? Du weißt doch, wie viel, was musst du leiden? Was musst du da durchmachen, du Armer? Und das Wort sagt, bete. Jakobus 5, Vers 13. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Verstehst? Nicht murren, weil das gerade nicht so läuft, wie ich gerne hätte. Musik, und da habe ich etwas gelernt. Geschwister, ich habe was gelernt. Gerade hier, Musik ist etwas, was den Teufel vertreibt. Musik, egal welche Form. Selbst wenn es Radiomusik ist und selbst wenn es weltliche Musik ist, in aller Liebe, wenn du keine andere Musik hast, Musik vertreibt die Dämonen. Pessimismus. Weißt du, sing. Böse Menschen haben keine Lieder. Mach Lärm vor dem Herrn. Klatsche, wenn du nichts anderes kannst, klatsche in die Hände. Preise Gott. Jauchzen ist der Schlüssel, um Siege zu haben. Singe, preise, lobe Gott. Und immer wenn ich irgendwo Schwierigkeiten hatte, hat mich am Klavier gesetzt oder Akkordeon genommen oder Gitarre genommen oder die Tuba geblasen. Aber da sind die Mäuse rausgekrochen und gekommen und die Leute krach, was du gesagt, das ist dichts. Wir haben dann habe ich Keller, einmal Keller gemietet, um zu posaunen, zu blasen. Mach Lärm vor dem Herrn. Also murren. Verstehst du, das liegt uns näher. Verstehst du, dass wir meckern und murren und so weiter. Der Teufel will, dass du kapitulierst, dass du aufgibst, dass du verzichtest. Jubel, das ist deine Stärke, Bruder, Schwester. Fang an zu jubeln. Pflege deine innere Stimmung. Pflege deine innere Stimmung, deine innere Verfassung. Sei immer guten Mutes. Fang an zu Psalmen zu singen. Wir haben hier einen lieben Bruder in der Gemeinde gehabt, zeitlang. Er ist ein Schweizer, der ist wieder in der Schweiz zurück. Der hat die Psalmen gesungen. Der hat immer jeden Sonntag hat er einen Psalm gehabt, was er vorsingen wollte. Verstehst? Fang an, die Psalmen zu singen. Die Psalmen sind die Lieder der alten Gemeinde gewesen. Fang an, die Psalmen. Der Herr ist mein Hirte. Und sing das. Verstehst? Und wenn du singst, das verinnerlichst du alles viel anders. Der Herr ist mein Hirte. Nein. Oh, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Sing. Weißt du, du kannst jauchzen und jubeln und kannst meckern und murren. In den USA, in der Zeit der Depression, also in den 20er, 30er Jahren, da hat einer, war arbeitslos und dem fiel ein, hier müssen so viele Leute mit dem Auto durchfahren oder gehen so viele Leute vorbei. Und dann hat er ein Schild hingebaut und so einen Stand hingestellt, Würsten verkauft er jetzt. Und die Leute blieben stehen, die besten Würstchen und die besten Brötchen verkauft er, hat ganz klein angefangen. Und es wurde immer größer, ein größeres Schild hingestellt und so weiter. Hier wunderbare Würstchen und so prima Würstchen und hat immer wieder so seine Würstchen gelobt, war begeistert von seinem Würststand. Und es hat Geld gemacht, hat sogar Leute angestellt, ist bekannt geworden mit seinem Wurststand. Und dann hat er seinen Sohn in die Universität geschickt zum Studieren, Betriebswirtschaft soll er studieren. Und dann sein Vater sagt, Junge, wir müssen unser Schild vergrößern. Jetzt müssen wir größer hinschauen. Hier, die besten Würstchen der USA. Sagt er, Papa, du liest keine Zeitung, du guckst kein Fernsehen, du hörst kein Radio. Wir stecken mittendrin in der Rezession. Wir haben eine Wirtschaftskrise. Kapierst du nicht? Und dann machst du noch größer. Und dann sagte mein Junge, hat's studiert. Du musst ja wissen, wir stecken mittendrin in einer Wirtschaftskrise. Ich darf nicht so groß machen, muss mich verkleinern. Und am Schluss, weil er seinem Sohn geglaubt hat, hat er nur noch wieder den Wurststand gehabt. Hat sich ruiniert. Verstehst, wenn du pessimistischen Menschen glaubst, du ruinierst dich selbst. Du verkleinerst dich selbst, du verarmst und wir wundern uns, woher kommen die ganzen Komplexe, woher kommt die ganze Armut, woher kommen die ganzen Nöte, weil du auf Dummköpfe gehört hast, auch wenn sie studiert haben Betriebswirtschaft. Papa, wir stecken in der Wirtschaftskrise, merkst du es nicht? Lies keine Zeitung? Nein, der hat auf sein Herz gehört und auf seine Würstchen geguckt. Guck auf deine Arbeit. Guck auf das, was dir in deinem Herzen ist. Guck auf die Freude, du bist begeistert für deinen Wurststand. Wenn du aufhörst, an Gott zu denken und zu glauben, dann hast du Rezession, dann kannst du bald deine Beerdigung planen. Wenn du anfängst, nach dem zu gehen, was du siehst und hörst und was die Leute erzählen, bist du gleich bankrott. Sag doch deinem Gott ab. Lass uns wieder zurück nach Ägypten gehen. Oder was es auch immer ist, zuerst jubeln und dann murren und meckern. Wenn du nicht aufpasst, der Teufel wird dich zum Nörgler machen. Das ist so das, was er gerne machen möchte aus dir. Zum Meckerer. Und er wird dich mit Leuten zusammenbringen. Es ist erstaunlich, wenn du auf einer Konferenz bist, da finden sich die Positiven, die Optimisten zusammen und die Erfolgreichen. Und das ist die Clique da, das sind die ganzen Nörgler, Kritiker, Meckerer. Und so weiter. Die sind zusammen. Verstehst? Wenn du, die Bibel sagt, sitze nicht, wo die Spötter sitzen. Sitze nicht, wo die Nörgler sitzen. Sitze nicht da, wo die Kritiker sitzen. Sitze nicht da, wo die Murrer sind. Und die ganzen Geisen. Meckerer. Nein, sitze da, wo die Menschen erfolgreich sind, wo sie sich freuen, wo sie begeistert sind. Wo sie sagen, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Halleluja. Die Mauer kann nicht hoch genug sein. Und je mehr du dich steigerst, desto mehr erreichst du. Was sage ich denn? Darum, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber das habe ich noch nie getan, lieber Gott. Ja, der Herr sagt, du musst was tun. Bei dir fängt es an. Du bist der Erste, der was auslöst. Du bist der, eine Lawine auslösen kann. Schau auf das Wesentliche, schau auf Jesus. Schau nicht auf die Stürme, schau nicht auf die Wellen. Wir gehen bald unter. Weißt du, wenn du auf das Äußere schaust, ja, können wir noch unsere Miete bezahlen? Können wir unseren Strom noch bezahlen? Können wir noch unser Wasser bezahlen? Können wir noch unsere Nahrung kaufen? Weißt du, es wird alles teurer und teurer. Und ich sag Leute, es wird alles teurer. Wir sind in der Realität. Wir betreiben keine Vogelstrauß-Politik. Wir sehen die Dinge, wie sie kommen. Aber wir haben einen Gott. Der hat Israel 40 Jahre durch die Wüste durchgebracht. Und wir lernen von unserem Gott, wie man lebt. Einfach Gott vertrauen. Wie man das macht, weiß ich nicht, aber das wird man dann in der Situation lernen. Und das Jubeln und Jauchzen. Wir sollen mit Danksagung anfangen. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, hat nicht gemurrt. Wir haben nicht so viel Brot. Wir können diese Masse hier nicht speisen. Aber er dankte und brach das Brot und sagte, Jünger, verteilt es ganz schnell. Das christliche Leben ist werden und wachsen. Vorwärts gehen. Sich auf Jesus einlassen. Bei Jesus bleiben. Mit Jesus wagen. Weißt du, sich nicht bewegen lassen. Das, was du im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Das, was du im Geist begonnen hast, hör nicht im Fleisch auf oder im Zweifel. Unerlöste Menschen, die haben furchtbare Stimmungsschwankungen. Himmelhochjauchzen, zu Tode betrübt. Himmelhochjauchzen, zu Tode betrübt. Himmelhochjauchzen. Sie schwanken zwischen Euphorie und Depression. Das sind die unerlösten Menschen. Ein Mensch, der erlöst ist, der bleibt konstant. Der lebt Mittelmaß. Weder da zu hoch, noch da zu hoch. Der lebt im Mittelmaß. Im ersten Moment wollen sie alles und dann wollen sie nichts mehr. Das sind die Unerlösten. Denen fehlt der Heilige Geist. Diese manisch-depressiven, diese Leute, die schwanken, die sind nicht geistlich ausgeglichen. Weißt du, wenn du in Gott bist, bist du ausgeglichen. Wir nehmen das im Glauben und wir nehmen auch das im Glauben. Wir nehmen das mit Danksagung und wir nehmen auch das Schlechte mit Danksagung. Weißt du, wenn wir das Gute mit Danksagung empfangen können, können wir auch das Negative auch noch schlucken. Das legen wir irgendwo in die Ecke nachher. Mit Jesus kannst du auch die Schattenseiten des Lebens bewältigen. Und das ist meine Botschaft heute. Weißt du, nicht nur die Schwierigkeiten sehen. Die haben wir alle. Wir sind Realisten. Und ich bin auch noch mit beiden Beinen auf dieser Erde. Und aber mit Gott kann ich diese Dinge bewältigen. Und dann muss ich nicht murren, lieber Gott, warum hast du mich da nach Berlin geschickt oder warum hast du mich so und so verdammt? Ich fühle mich nicht verdammt und verurteilt. Nein, ich weiß, ich bin in Christus. Und wenn ich in Christus bin, ist nichts mehr Verdammliches. Kann nicht mehr sein. Wir haben Anfechtung, wir haben Probleme. Manchmal ist mir genauso auch zum Heulen. Glaubt nicht, dass ich da immer Halleluja, Halleluja, Halleluja sagen kann. Nein, mir ist auch manchmal zum Heulen und hundeübel. Aber mit Gottes Kraft überspiele ich das alles. Verstehst du, das ist das Geheimnis. Mit dem Heiligen Geist überspiele ich den Dreck. Überspiele ich. Mit Jesus kriege ich den Teufel unter die Füße, das Negative kriege ich unter die Füße. Bei mir wachsen auch nicht die Bäume in den Himmel. Mit dem Heiligen Geist verscheuche ich das Böse. Oh, da preise ich den Herrn, preise so lang, bis die Sache sich verzieht. Die Gnade, weißt du, ich vertraue der Gnade Gottes und die bleibt konstant bei mir und ich bleibe in der Gnade Gottes und ich lasse mir an Gott genügen. Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Glaub doch nicht, dass den Christen anders geht. Die Christen wollen auch sterben und die werden auch sterben müssen. Alle gehen diesen Weg. Die Seele, die liebt, die glaubt, die Gott vertraut, die wird von Gott gehalten und getragen. Und das ist unser Plus gegenüber den Ungläubigen draußen in der Welt. Der kann alles verkraften. Der kann sagen, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Auch das nehmen wir. Denn denen, die dich lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Die jauchzen weiter. Die singen weiter. Die treten nicht aus dem Chor aus. Die schmeißen den Chor nicht hin und sagen, jetzt singen wir nicht mehr. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Das ist mein persönliches Geheimnis. Du kannst machen, was du willst. Bei einem wahrhaft geisterfüllten Menschen, der geisterfüllte Mensch hat eine Genveränderung. Entschuldigung. Seine Gene sind verändert. Er ist positiv eingestellt. Der geisterfüllte Menschen, der hat alles, was der Ungläubige auch hat, aber er hat eine Genveränderung. Der sieht alles mit ganz anderen Augen. Halb leeres Glas oder halb volles Glas. Weißt du, du hast ein anderes Verhalten, du hast Angst, aber du weißt, Jesus hat mir gesagt, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Kannst auch das Unangenehme hinnehmen mit Gott. Weißt du, du kannst plötzlich ganz anders dein Denken einstellen, positiv denken und so weiter, deine Nerven ticken anders. Du hast ein anderes Bewusstsein, du weißt, mein Erlöser lebt und er ist der Letzte, der sich aus dem Dreck und Staub erhebt. Er, mein Herr, mein Gott. Der Heilige Geist schafft eine Genveränderung. Das hat er bei mir gemacht. Und das ist Bekehrung, das ist echte Bekehrung. Genveränderung. Viele Christen sind nur fromm geworden, aber diese Genveränderung hat nicht stattgefunden. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Der hat Rückgrat, der hat Haltung, Selbstbewusstsein. Sein Ich ist stark genug. Du kannst sagen mit meinem Gott, der Herr ist mein Hirte. Der kann diese Proklamationen nehmen, was wir hier haben. Der kann proklamieren und kann sagen, ich lebe, weil er lebt. Ich siege, weil er siegt. Der hat eine ganz starke Persönlichkeit. Der murrt nicht. Durch den Heiligen Geist bekommt dein Körper eine ganz andere Harmonie, ganz andere Hormone. Ja, ja. Deine Schwachheiten werden zu deinen Stärken. Deine Schwachheiten, deine Anfälligkeit. Dein Leben bekommt ein anderes Profil. Der Heilige Geist, Entschuldigung, lieber Heiliger Geist, aber der Heilige Geist ist das stärkste Medikament, das es hier auf dieser Welt gibt. Nehmt, empfangt den Heiligen Geist, heißt es in der Bibel. Empfangt. Wenn du den Heiligen Geist empfängst, dann wird deine Gene, deine Zellen, dein ganzes Leben verändert. Das wird dich aufbauen, das wird dich glücklich machen, das wird dich zufrieden machen, das wird dich stark machen. Das nimmt weg diese ganzen inneren Störungen. Der Heilige Geist nimmt die ganzen inneren Störungen, die gerade bei dir drin sind. Jetzt gib dich auf, sag deinem Gott ab und stirb. Das ist Fleisch. Der Mensch möchte am liebsten sterben. Nein, du sollst leben und die Werke des Herrn verkündigen, was der Herr alles durch dich macht. Der Heilige Geist bringt dir Aufschwung in deinem Leben. Geisterfüllte Menschen finden zu einem gesunden Dasein zurück. Ein gesundes Mittelmaß finden die. Die sind nicht immer hoch. Himmel hoch jauchzen und zu Tode betrübt. Sie sind immer konstant. Die sind glücklich. Wie geht's? Mir geht's gut. Ich habe alles, was ich brauche. Gott versorgt mich. Gott trägt mich. Sie sind ausgewogen. Und genau das ist, was wir brauchen. Wir brauchen in unserem Wandel als Christen Ausgewogenheit. Der Heilige Geist gibt uns immer gute Laune. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. dann sagt er, schau nicht auf das Ding. Freu dich an Jesus. Freu dich auf den Himmel. Freu dich auf die Ewigkeit, was vor dir steht. Und der Heilige Geist vertreibt die miese Stimmung, dieses Murren und Meckern aus deinem Leben. Das macht der Heilige Geist. Er vertreibt den ganzen Pessimismus und macht dich zu einem Realisten. Der Heilige Geist traut dir was zu. Der Heilige Geist bringt die Liebe Gottes in deinem Leben. Weißt du, plötzlich sagt der Heilige Geist, komm, reg dich nicht auf, wenn die dich nicht mögen, aber der Vater im Himmel mag dich. Dein Gott, dein Schöpfer mag dich. Er hat dich gewollt, hat dich bei deinem Namen gerufen und du wirst sein. Und du bekommst das Zeugnis des Heiligen Geistes. Nicht nur, dass sie deine Sünden vergeben sind, nein, ich habe das Zeugnis noch viel mehr, dass Gott mich liebt, dass Gott mich braucht, dass Gott mich angenommen hat, dass Gott mich führt. Ich kann mich freuen über Kleinigkeiten. Ohne den Heiligen Geist würde ich nur noch murren. Ich kann murren, wenn ich will. Ich kann meckern. Weißt du? Aber dann würde ich nur von einer Enttäuschung in die andere gehen. Von einer Schwierigkeit in die andere. Da würde ich das alles nur dramatisieren. Ich kann beides. Ich kann das auf den Herrn alles bringen und auf den Herrn alles legen und auf den Herrn alles, dem Herrn alles anvertrauen. Oder ich kann alles dramatisieren. Ich kann das. Alles schwarz sehen. Alles hinschmeißen. Und mit allem Krieg anfangen, das kann ich. Kein Problem, kein Kunststück. Aber weißt du, aber dann bin ich bald ruiniert. Deshalb, ich schaue auf den Herrn. Und die, die auf den Herrn harren, kriegen was? Neue Kraft. Ohne den Heiligen Geist würden wir nur dem Teufel die Ehre geben. Murren und uns unmöglich benehmen, so wie die alten Israeliten. Zuerst singt man Siegeslieder und dann Klagelieder. Weißt du, das ist dein Leben. Weißt du, bevor der Herr Jesus etwas tun kann und konnte damals im Evangelium, hat er die Klageweiber alle rausgetrieben. Die ganzen Pessimisten, raus mit euch, ihr Weiber. Verstehst du, draußen könnt ihr da zwitschern und machen. Weißt du, wir sollten im Lobpreis sein und Gott ist, wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das ist, wo Gott zu finden ist, wo Gott zu treffen ist. Aber weißt du, zuerst himmelhoch jauchzt und dann zu Tode betrübt. Zuerst, ja, Herr! Und dann geht man wieder zurück. In meiner eigenen Verwandtschaft, wir haben Leute, also in meiner Familie sind Leute in Sibirien vom Stalin dorthin verfrachtet worden und die als Russlanddeutsche. Dann kommen sie nach Westdeutschland, aber da kennen sie sich nicht so aus, kommen nicht so recht, da ist zwar, sind zwar ein paar Verwandte von ihnen. Nein, die beiden Leute, die rausgekommen sind aus Russland, haben wieder Anträge gestellt, wir gehen wieder zurück nach Russland. Verstehst? Wir gehen wieder zurück. Und so sind, weißt du, weil wir nicht hier zurechtkommen, weil hier ein bisschen anders ist. Ach, weißt du, es sind alle so weltlich, haben sie gesagt. Und wir haben zugeredet, bleib doch hier und hol doch die Kinder auch noch rüber. Nein, wir gehen wieder zurück. Und dann kriegen wir unseren Borsch wieder. Weißt du, die wollen wieder zurück. Und das sind die Menschen. Weißt du, zuerst, was wir haben, die gekämpft, dass sie rauskommen konnten, das Ehepaar, also unsere Verwandten. Verstehst du? Die haben gekämpft und Anträge gestellt, sind nach Moskau extra gefahren, um damit sie rauskommen. Und dann gehen sie wieder zurück, bitten und betteln, bitte nehmt euch uns wieder auf. Und auch die Israeliten, wieder zurück nach Ägypten. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Wie viel unerklärliche Wunder und was weiß ich, haben die dort erlebt? Wie viel Segnungen haben sie erlebt? Wie viel Herrlichkeiten haben sie mit Gott erlebt? Die haben die Wolkensäule gehabt. Das war Schutz, Tag, Feuchtigkeit und nachts Wärme. Die haben komplette Klimaanlage für 40 Jahre gehabt. Aber das hat ihnen nicht gefallen. Wir wollen zurück. Und dann betteln sie den Moses, lass uns wieder zurückgehen. Es gibt Sünden gegen sich selbst. Jauchzen und Murren sind Sünden gegen sich selbst. Nicht gegen den anderen, zuerst mal gegen sich selbst. Und nach Dankbarkeit habe ich irgendwo im Chinesischen gelesen, Undankbarkeit ist schlimmer als Diebstahl. Menschen, die undankbar sind, sind schlimmer als die Diebe. Undankbar. Werde dankbar, sei zufrieden. Der Heilige Geist gibt dir neue Gedanken. Danke dem Heiligen Geist, dass es ihn gibt. Und fang an, für den Heiligen Geist Gott zu danken. Vielleicht hast du keinen Heiligen Geist heute, aber fang an, für den Heiligen Geist zu danken, dass es ihn gibt und dass der Heilige Geist uns anfängt zu formen und zu prägen und zu die Seiten unseres Lebens einzustimmen. In der Gegenwart Gottes bekommst du, wenn du wieder durch den Heiligen Geist dorthin zurückkommst, in der Gegenwart Gottes bekommst du alles, was du bisher verloren hast. Gott teste dich. Gott teste dich. Was machst du jetzt? Das ist alles weg. Was machen wir jetzt? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Fang an zu loben, danken und bestiehl nicht Gott. Das Jauchzen erhebt dich. Das schafft Genveränderung. Das Jauchzen schafft Genveränderung. Und selbst du bist verletzt, du bist verwundet. Du hättest vielleicht Grund zum Jammern, zum Klagen, zum Stöhnen. Aber fang an, Gott zu loben. Du bist vielleicht zurückgesetzt worden, abgelehnt worden, nicht willkommen geheißen worden. Was? Du hättest beleidigt sein können für den Rest deines Lebens. Aber freu dich im Herrn. Der Herr liebt mich. Der Herr nimmt mich an. Der Herr krönt mich mit Gnade. Und der Herr sagt, ich will die Jahre erstatten, die dir die Heuschrecken gefressen haben. Wir werden ein Lied singen miteinander. Oh, lasst uns mit Jauchzen erheben, den Schöpfer und Herrscher der Welt, den Herrn, von des Güte wir leben, des Allmacht uns trägt und erhält. Oh, lasst uns mit Jauchzen erheben, erheb dich mit Jauchzen, morgen steh auf mit Jauchzen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Halleluja, Halleluja. Und dann geh auf deine Feinde zu, kriech nicht vor ihnen, fall nicht auf die Knie vor ihnen, geh auf deine Riesen zu und sag, wir werden sie wie Brot fressen im Namen unseres Gottes und gebrauch den Namen Jesu. Ich habe am Mittwoch angefangen, euch das zu sagen, gebrauch den Namen Jesu. Im Namen Jesu, was erlaubst du dir? Mein Herr hat das Sagen. Mit Jauchzen, lasst uns mit Jauchzen erheben, den Schöpfer und Herrscher der Welt. Nicht den Matthäus und nicht die Freie Nazareth-Kirche und nicht irgendwelche Gemeinde oder Gruppe oder was weiß ich. Nein, den Herrn, den Schöpfer Himmels und der Erden. Gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr, unser Heil. Wir trauen auf ihn. Er ist unser Gott, er ist unser Teil. Ist das nicht herrlich? Oh, lasst uns mit Jauchzen erheben. Platze! Also du solltest so viel Freude an Gott haben, dass du explodierst. Dass du nicht mehr zu halten bist. Dass die fromme Feuerwehr kommen muss und das Feuer löschen muss. Das, was der Herr in dir angezündet. Weißt du, hör nicht auf den Teufel, ich sage dir. Hör nicht auf ihn, hör auf die Stimme des Heiligen Geistes. Lobe den Herrn, meine Seele. Geht's weiter in diesem Lied. Ihm gehört der Himmel und Erde. Nicht dir und nicht den Menschen, nicht dem Kanzler und nicht irgendeinem Präsidenten. Ihm gehört Himmel und Erde. Ja, ihm ist kein anderer gleich. Und wir sind das Volk seiner Herde, berufen zu erheben sein Reich. Preis den Herrn! Und dann den dritten Vers, die drei Verse werden wir singen, die nächsten müssen noch geschrieben werden. Vor Liebe hat er es und gewaltet und über uns freundlich gewacht, hat gnädig das Los uns gestaltet und hier schon uns glücklich gemacht. Halleluja, der Herr hat uns hier glücklich gemacht. Weißt du, die Freude kommt vom Herrn. Die Freude kommt vom Herrn. Und dann jetzt die weiter, die Verse werden wir nächstes Mal singen. Und hat seine Hand uns geschlagen, so hat er dennoch uns lieb. Und gab uns auch Lasten zu tragen, die Hoffnung der Herrlichkeit blieb. Weißt du, vieles ist nur für diese Erde. Das geht vorbei. Krankheit geht vorbei. Im Himmel gibt es keine Kranke. Im Himmel gibt es keine Rollstühle. Im Himmel gibt es all diese Dinge, die hier dir zu schaffen machen, die wird es dort gar nicht geben. Kein Teufel. Nichts Negatives. So hat er seine Hand auch mal geschlagen und dennoch hat er uns lieb. Weißt du, der hat dich Gott trotzdem lieb, der liebe Gott. Dann geht's weiter. In ihm, der uns mit Jesus versöhnte, der uns aus dem Staub erhob und uns mit Barmherzigkeit krönte, nur ihm gehört Ehre und Lieb. Oh, wenn du Jesus nur preisen würdest, dann würdest du so weniger murren. Fang an, Jesus zu preisen, den Heiligen Geist zu preisen. Und dann, und lasst uns mit jubelnden Chören ihn stets unser Loblied erneuern. Preist ihn, alle Welt soll es hören. Mach Fenster auf. Preist den Herrn. Und du wirst sehen, die Depression verfliegt. Dass er uns Gottes Gnade erfreut. Ich komme zu einer Schwester in Weinsberg, das ist bei Heilbronn. Die kam depressiv, Bruder, kannst du für mich beten, ich will sterben, das Leben ist nicht wert. Und dann sitzt sie da und heult. Ich habe gesagt, Schwester, du bist noch gar nicht so alt zum Sterben. Oh Gott, der Herr soll mich heimholen. Oder am besten die Entrückung, der Herr kommt bald wieder, der Ton der Posaune erschallt. Ich möchte beim Herrn sein. Ich habe gesagt, Schwester, wir haben noch Auftrag hier, wir haben noch was zu tun auf dieser Welt. Und dann steht Harmonium so. Hast du früher Harmonium gespielt? Ja, aber das ist schon viele Jahre her. Und so weiter. Dann hast du noch Katzen gehabt, du hast furchtbar gestunken noch in der Wohnung. Kein Wunder, wenn man Depressionen hat. So, und dann sitzt sie da und heult. Schwester! Sie hat einen Pfingstjubel gehabt. Schwester, wir werden ein Lied singen. Du spielst vor. Und dann machen wir Vorhänge auf, Fenster auf, wir brauchen frische Luft, dass der ganze Mief da rauskommt. Und dann haben wir gesungen. Ich und sie, wir beide haben so Duett gesungen bei ihr in der Wohnung. Sie hat so ein paar Lieder gespielt. Die konnte spielen, aber die hat schon lange nicht mehr gespielt. Versteht? Wann hast du zum letzten Mal Mundharmonika gespielt? Oder eine Flöte oder sonst noch was? Oder Triangel? So, die hat das gespielt, wir haben gesungen. Und es war so schön, sagt sie, wunderbar. Oh, wieder wie die alte, gute Zeit. Die gute, alte Zeit wird kommen, wenn du wieder so spielst und singst, wie du im Sandkasten mal gesungen hast. Oder im Kindergarten oder sonst noch wo. Fang an zu spielen, zu musizieren, mach dem vor dem Herrn Krach. Und was passierte? Die Nachbarn, Frau sowieso, hat sich das wunderbar angehört. Könnten sie uns nicht mal vorspielen? Da saßen diese Leute, ihre Nachbarn, und die mussten immer ab und zu mal vom Fenster spielen draußen. Die wollten hören, wie die Schwester spielt. Verstehst du die Freude? Die sagt, stell mal sowas vor. Ich bin sogar die Musikanten hier für diese ganze Gegend geworden. Überall, die Schwester spielt wieder. Die ist nicht mehr depressiv. Die sitzt nicht mehr hinter verschlossenen oder verdunkelten Fenstern. Die hat wieder Freude. Fang an zu singen. Und du fängst an zu heilen. Fang an zu loben den Herrn, egal was ist. Und wenn du nicht singen kannst, Gott hat dir 10 Saiten gegeben, 5-4 und 5-4. Und dann klatscht dem in die Hände und singt dem Herrn und lobt den Herrn und preist den Herrn und ehrt den Herrn. Guck mal, die Dämonen gehen alle weg. Hörst du es nicht, wie die weglaufen? Hörst du es nicht? Und ich mache dir Mut. Fang an, wir sollen den Teufel verscheuchen. Und wie soll man den Dämonen vertreiben? Ja, es geht uns so schlecht. Ach, wir wissen nicht, was wir unseren Kindern vorsetzen sollen. Nein, fang an, Gott zu loben und zu preisen. Und plötzlich wird dein Teller voll. Und plötzlich wird dein Kühlschrank voll. Ich könnte jetzt noch weiter Zeugnisse geben. Verstehst du? Aber ich will dir auch, dass du mal was tust. Dass du mal zu Hause den Herrn lobst und preist. Nicht immer murren und nicht immer traurige Klagelieder plärren. Fang an, Gott zu loben. Und weißt du, wenn wir nicht richtig im Geist singen, in der Freude singen, dann ist es ein Geplärre. Und da stoßen wir ab. Aber die Schwester hat sie Freude gehabt. Sie hat, oh, lasst uns mit Jauchzen erheben. Ich glaube, wir haben das Lied auch gespielt. Oh, lasst uns mit Jauchzen erheben, den Herrn loben und preisen. Und das haben wir geschmettert. Ich habe mitgesungen, bin auch kein großer Sänger. Aber ich singe von Herzen, ich preise Gott von Herzen. Du musst nicht perfekt singen. Weißt du, du musst da nicht im höheren Chor irgendwo singen. Nein, wir singen im Geist. Ich will im Geist singen und ich will im Sinn singen. Ich will das. Das ist mein Wille. Was du willst, das erreichst. Ich will murren, dann murrst du. Ich will jubeln, ich juble. So, es liegt an dir. Lass uns aufstehen und lass uns Gott loben und preisen. Vater, ich danke dir für die Freiheit des Heiligen Geistes. Ich danke dir für die Erlösung. Ich danke, dass wir dich loben und preisen können, dass wir in die Hände klatschen können, dass wir den Herrn erheben können, dass wir dem Herrn danken können, dass wir unsere Hände erheben dürfen. Die ersten Christen, die Urchristen, habe ich gerade jetzt im Timotheus gelesen, die Urchristen haben immer die Hände erhoben zum Beten. Und Paulus sagt, ich will, dass die Männer an allen Orten heilige Hände erheben, nicht die Hände falten oder die Hände auf dem Rücken oder sonst wo. Nein, die Hände erheben. Wir sollen segnen, 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 segnen und nochmal segnen. Wenn wir Gott loben und preisen, wir haben unsere leeren Hände, da ist nichts mehr drin, aber der füllt, während wir segnen, füllt der Herr unsere Hände. Und dann können wir wieder geben und wieder dienen. Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Lobe den Herrn. Halleluja. Und segne die Situation deines Lebens. Segne sogar das Missliche, das Schwierige, darüber, worüber du murren und meckern würdest. Segne, segne die Umstände, segne die Schwierigkeiten, segne die Krankheit, segne den Arzt, segne die Medizin, segne alles, was du tust, segne die Arbeit, segne auch den komischen Chef und Vorgesetzte und was weiß ich, die Kollegen, die ständig mobben. Segne sie, wir sind zum Segen berufen. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass wir nicht murren, sondern jauchzen dürfen, uns freuen dürfen. Wir sind zum Segnen berufen. Halleluja. Sag laut Halleluja. Preis den Herrn. Lobe den Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen.